3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wiederそう weit. Eure Zensiskaba und Flow mit zu viel Zeit hatten nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Boketto, eurem Anime-Podcast. Heute reden wir über die Frühlingsseason nochmal von 2026. Bevor es jetzt bald in den Sommer geht, haben wir alles zu Ende geguckt, fast alles, und reden heute mit euch mal drüber. Wie immer, mein Podcast-Partner Flo neben mir.
Jo, und an sich fand ich die Season auf jeden Fall gut, aber ich glaube, wir haben auch bei manchen Einträgen ein bisschen Redebedarf.
Ja, also ich habe das bei Fortsetzungen und bei Neuerscheinungen tatsächlich, dass mir Sachen sehr gut gefallen haben zu Beginn und sehr, also die gefallen mir nicht mehr so gut. Das ist bei einigen Anime leider so passiert. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Wir können ja mal anfangen. Das erste habe, glaube ich, nur ich geguckt. Vistoria, Wand and Sword Season 2. Ja, das ist so. Ich habe ja schon mal im Mid-Season erklärt, ich finde, es ist schon ein besserer Fantasy-Anime als das ganze Standard-Gedöns. Er wird auch sehr gehypt, das hat er, finde ich, nicht verdient. Also im Endeffekt ist es ein relativ klares Fantasy-Fest, so aus Fantasy-Klischees. Ich habe ja auch schon kritisiert, da gibt es denn Elben, aber oder Elfen, und die werden nicht richtig charakterisiert. Es gibt Zwerge, die werden nicht charakterisiert. In der ersten Staffel ging es darum, die wollten alle krasse Zauberer werden, um in so einen krassen Zaubererturm zu kommen.
Und jetzt sind sie schon krass, oder wie läuft
jetzt
das?
Jetzt sind sie krass, jetzt sind sie im Zaubererturm, mhm. Und dann ging es darum, es gibt quasi wie Einheiten in Bleach, bloß das sind verschiedene Elementarzauberer, 5 Stück oder so, oder 6 Stück. Verhaftet mich doch, ganz ehrlich, sorry. Aber jedenfalls so ein paar Elementarzauberer. Dann hatten die da verschiedene Prüfungen. Und dann durften die aufstehen, so wie bei Voice of Germany. Durften die so buzzern. Und dann so, ja, ich will den bei mir in der Einheit. Am Anfang wollte keiner unseren Hauptcharakter, weil der kann ja, das heißt ja Wand and Sword, er kann überhaupt nicht zaubern. Er kann nur krass abgehen mit dem Schwert. Er kam ja auch nur durch, weil er immer praktische Punkte gemacht hat.
Okay, aber warum jetzt Wand?
Ja, wegen Zauber, die anderen zaubern ja rum.
Ach so, ich dachte, er lernt das denn noch.
Ist so ein bisschen, das ist, der Schwert ist quasi sein Zauberstab. Und man lernt jetzt auch in Staffel 2, er kann Magie damit aufnehmen und es enchanten quasi. Und er hat dann ein Feuerschwert und ein Eisschwert und ein Blitzschwert. Du kannst dir vorstellen.
Ja, ja.
Je nachdem, mit wem er gerade im Team ist.
Elemental Infusion.
Ja, genau. Und eigentlich hat die Staffel, fand ich, die zunehmend meh. Am Ende gab es nochmal einen sehr coolen Kampf, weil es wollten 2 der Captains quasi den Hauptcharakter am Ende haben. Und die haben das halt geklärt mit einem Kampf. Und so ähnlich wie in einem Bleach oder so, oder auch in Black Clover, wenn es so 2 Captains miteinander kämpfen, dann denkt man schon, nice, da hab ich Bock drauf. Und der Kampf war auch ziemlich cool. Darum muss ich auch weiterhin sagen, ist schon besser als der Standard-Fantasy-Anime. Ist aber auch nicht sowas wie Witchhead Atelier, ist auch nicht Delicious in Dungeon. Das sind für mich alle nochmal eine Ebene höher. Aber es ist irgendwo dazwischen. Und man kann es auf jeden Fall machen und es hat mich jetzt nicht enttäuscht. Außer vielleicht, mir kam es so vor, als wären die Animationen ein bisschen schlechter als in Season 1.
Okay, aber es hat dich ja trotzdem bei Stange gehalten.
Das auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall keine Folge mir gedacht, oh nein, ich muss jetzt noch eine Folge für den Podcast gucken.
Ja, siehst du, das ist auch immer ganz gut.
Das auf jeden Fall. Siehst du, wir haben ja jetzt Geburtstag. Sollten wir vielleicht auch mal anhören. Boketto ist jetzt 1 Jahr alt. Mir ist heute auch aufgefallen, ich finde gut an dem Namen Boketto, dass das Wort Cat drin vorkommt, wenn man es ausspricht. Also nicht geschrieben, aber ausgesprochen. Finde ich gut. Wir werden auch mal ein paar Fotos posten. Wir wollen für euch zukünftig so Anime-Sets ein bisschen kreieren. aber wir haben noch nie was gemacht, was mit DJ zu tun hat. Und unsere Fotos, die dann gleich so cool aussehen werden, sind dabei entstanden, wie wir nur versucht haben, die Hardware an den Rechner anzuschließen, dass das läuft.
Das ist immer das erste Schlachtfeld.
Ja, also wir sind jetzt ein Jahr drin und wir haben noch ganz viele Ideen, was wir zukünftig machen wollen. Aber was halt wichtig ist, finde ich, wir machen uns nicht so den Stress. Weil es soll ja auch alles Spaß machen und artet eh schon oft genug in Arbeit aus. Und es muss nicht noch mehr ausarten. Darum kommt alles mit der Zeit. Aber wir machen uns schon Gedanken, wie wir noch mehr euch geben können, irgendwie was Cooles.
Ja, genau. Und gerade bei so Musiktracks und so haben wir sowieso immer schon mal ein paar Ideen gehabt. Das können wir die mal umsetzen.
Ja, und das wird über Anime Allstars hinausgehen, auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen. Weil ich finde zum Beispiel auch immer schade, dass so wenig mit den Soundtracks gemacht wird. Es werden oft Openings benutzt oder Endings, aber es gibt so viele Anime, die geile Themes haben, die eigentlich kaum irgendwo mal benutzt werden.
Vor allem oft ist auch so, dass wenn man den Theme dann erstmal einmal im Ganzen hört, der oft nochmal viel nicer ist.
Dass dann auf einmal es Vocals gibt oder so.
Ja.
Sowas gibt es ja auch ganz oft. Also das ist auf jeden Fall ein Projekt, was wir nebenbei vorhaben. Dann könnt ihr vielleicht irgendwann mal putzen oder zocken und dabei ein Set von uns hören. Das ist so unser Ziel. Ja, und ansonsten, ich feiere auch, siehst du, das wollte ich eigentlich machen, das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Ich wollte eigentlich mal nachzählen, wie viel Anime wir in dem Jahr besprochen haben schon.
Das kriegen wir raus.
Ich glaube tatsächlich, sind ja ungefähr 20 pro Season. Das heißt, mit den 4 Seasons sind schon mindestens 80. Und dann noch die ganzen Specials. Das sind ja auch nochmal 30 Stück oder so. Wahrscheinlich haben wir so 150, etwas über 150, schätze ich, haben wir besprochen. So meine Schätzung. Und da waren sehr lange Sachen dabei. Das darf man auch nicht vergessen. Das
stimmt.
Wieder so meine Geschichten. Ich gucke so ein 90-Folgen-Anime und rede 5 Minuten drüber. Manchmal auch 10, manchmal auch 20, wenn es Kingdom ist. Aber bei Initial D oder Bungo Stray Dogs habe ich erstaunlich wenig darüber geredet, dafür, wie viele Zeit ich investiert habe. Aber ich bin da auch stolz drauf. Das seht ihr nicht, das hört ihr nicht, aber ich weiß es. Und meine Anime-Liste sieht es auch nicht, weil seitdem wir den Podcast machen, habe ich nicht eine Sache hinzugefügt. Müsste ich eigentlich auch
nicht?
Mal machen.
Okay, nee, doch, ich brauche das schon als, weil mit ganzen Streaming-Anbietern, dann ist es so aufgefächert. Ich brauche eine einheitliche Liste.
Ich finde es halt stressig. Ich hätte gern so eine Art Master-Bewertung, dass ich nicht jedes Season, na klar, die unterscheiden sich in der Qualität, aber ich würde gern so, alle Bungo Stray Dog Staffeln bewerte ich so und so. Alle One Piece oder Naruto Staffeln, weil das mir.
Ich glaube, bei IMDb gibt es doch sowas. Du hast eine Gesamtwertung und dann nochmal eine Folgenwertung.
Ja, aber ich mag IMDb nicht. Ich mag lieber meine Anime-Liste.
Ich bin auch nicht so dieser Fan von diesen Scores. Mittlerweile ist es halt schon sehr hypegesteuert und das nervt dann immer ein bisschen.
Ich finde, es sollte. Ja, nee, nachgucken sowieso nicht. Ich dachte jetzt zum selber bewerten, aber selbst da finde ich es manchmal schwierig. Weil wenn da guckst du auch drauf und denkst dir, ja, ich bin eigentlich unfair gegenüber dem Anime, aber.
Ich finde es halt interessanter, wenn man einfach über ein Anime so ein bisschen redet oder vielleicht mal selbst reinguckt.
Aber das Gute ist, bei unserem Podcast, man kann ja alle Timecodes durchgehen von allen Folgen, die wir bisher gehabt haben und kann die nach und nach abgehen, was wir besprochen haben. Also ist eigentlich wie so ein kleines Tagebuch auch der Podcast für uns. Das finde ich ganz praktisch.
Das denke ich mir auch, wenn wir das Neujahrspecial machen dann wieder, dann hat man schon einen Log geführt.
Und tatsächlich, vielleicht kann man mir Narzissmus unterstellen, aber manchmal habe ich vergessen, worum es in einem Anime ging und wir haben in der Folge drüber geredet, ganz am Anfang. Und ich habe schon tatsächlich unseren eigenen Podcast angemacht, nur um mich selber zu erinnern, worum es in dem Anime ging.
Ich höre den sowieso sehr oft beim Schneiden.
Kann man ein bisschen zum Geburtstag sagen. Wir haben sehr viel geguckt, wir wollen noch mehr gucken, wir wollen auch noch mehr Gäste haben, aber alles mit seiner Zeit.
Ja, wir arbeiten dran.
Vielleicht auch mal ein paar Reels irgendwann hinkriegen. Aber ich bin halt auch nicht so der Freund von, ich zwinge mich jeden Tag ein Reel zu machen. Eher so, wenn man mal eine coole Idee hat. Aber ist ja auch eine andere Art von Leistung. So, ich habe da auch Respekt vor, wenn Leute das machen. Aber ich könnte das nicht. Das ist für mich zu sehr.
Ist mir auch ein bisschen zu schnelllebig.
Ja. Okay, jetzt können wir mal über die Folge weiterreden. Aber kann man, wenn wir schon Geburtstag haben und das seit einem Jahr durchziehen, dann kann man es auch mal erwähnen. Und ich finde es auch gut, wir haben über 40 Folgen in einem Jahr, obwohl wir alle 2 Wochen releasen offiziell. Da haben wir einiges richtig gemacht. Okay, das nächste Thema. Da können wir mal mit anfangen, das wird auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, und zwar ist das die letzte Staffel Dr. Stone. Jetzt würde ich hier direkt eine Spoilerwarnung machen.
Ja, würde ich generell für die Folge machen. Also wir werden jetzt eh überall spoilern, wenn ihr die Sachen noch nicht geguckt habt. Guckt vielleicht eher ins Preview oder in die Mid-Season, hört da rein, weil jetzt geht es halt wirklich um die letzten Verfolgen und da muss man einfach spoilern.
Wobei ich Dr. Stone am meisten und am detailliertesten spoilern muss.
Ja, da können wir dann nach und nach.
Weil gucken. Ich muss sagen, das habe ich Flora schon erzählt gestern, ich finde Dr. Stone erinnert mich an die letzte Staffel Game of Thrones, das Gefühl, womit ich da rausgegangen bin. Es ist absolut unbefriedigend und beschissen. Und ich war richtig wütend. Und ich war ungläubig und wütend. Man kann mal erzählen, die ganze Storyline ist, die Menschheit wird versteinert. Und dann kommen ein paar raus, bauen sich wieder auf im Stone Age. Dann gibt es die ganze Zeit nur Krieg, 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 Krieg. Jetzt wollen sie zum Weltall fliegen. Da geht schon in der Staffel los, dass ich es lächerlich finde, wie Sachen geskippt werden. Also, dass sie ein bisschen was skippen müssen, um Zeit zu sparen. Aber sorry, dann hättet ihr nicht... Es gab wirklich in der Serie 3 Kriege. Welche Staffel ist das jetzt? Die 4. oder so?
Müsste die 4. sein, aber Part 3.
Ja, aber insgesamt die 4. Staffel und es gab 3 Kriege. Das ist übelst der Kriegsanime, Dr. Stone. Das ist mehr als ein Wissenschaftsanime, habe ich das Gefühl.
Also mit der 2. Hälfte, ja, hält sich auf jeden Fall an die Waage.
Gerade jetzt, wenn du jetzt siehst, was die alles geskippt haben für diesen Raketenbau, finde ich, im Nachhinein, finde ich, hätten sie einfach einen Krieg weglassen sollen und hätten immer wieder mal ein bisschen mehr erklären und Roadmaps machen sollen. Es wurde am Ende einfach zu einfach. Es hat sich so ein bisschen wie ein Cheat angefühlt, dass sie einfach alles hinkriegen. Und das hat mich als erstes gestört.
Ja, obwohl ich sogar fand, dass da auch gute Momente dabei waren, wenn sie halt diese Mission planen und dann sich überlegen, wer da reingeht und wer da noch für wen Pläne schmiedet und so weiter. Also theoretisch wäre da ja auch Stoff da gewesen, aber durch dieses Skippen, ich meine, es ist schon klar, die letzte Staffel, diese berühmte Teleportation, war ja auch bei Game of Thrones immer Kritik, ist aber hier ein bisschen schade, weil meistens ja der Weg eigentlich das Ziel war.
Ja, ich finde halt, ich weiß einfach nicht, wie ich das finden soll, Alex. Das ist halt, am Ende war es halt, sie haben einfach Sachen hergestellt. Es war nicht mehr, der Weg ist das Ziel, es gab keinen Weg mehr.
Das ist wie bei einem Browser-Game, wo du dann schon im Endgame bist und dann einfach hier eine Fabrik hinzimmerst und da eine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Oder wenn du instant auf Max-Level gelevelt wirst und überfordert bist, quasi, ja, hast du genau. Eh schon alles. Finde ich erstmal schade, denn ich werde jetzt separat ein bisschen vereinzelt eingehen auf einige Aspekte und immer was vom Finale daraus mir rauspicken. Dann erstmal die ganzen Nebencharaktere, die nicht charakterisiert wurden. Das hat das Finale genommen, wo ich richtig sauer war. Taiju ist mein Lieblingscharakter. Yuzu Ria heißt seine Freundin, glaube ich. Da haben die jetzt, ganz großer Spoiler, wirklich jetzt, wenn ihr Dr. Stone noch gucken wollt, jetzt dürft ihr nicht zuhören, ihr dürft mir jetzt nicht böse sein. So, jetzt spoiler ich. Die haben eine Hochzeit am Ende der Serie. Und in dieser Hochzeit, das ist die schlechteste Hochzeit, die ich je in einem Film, Serie, Videospiel, die ich jemals erlebt habe. Ich war einmal im Leben bei einer Hochzeit in echt und die war besser. So, also wirklich, erstmal waren quasi keine Gäste da. Also du hast schon die ganzen Nebencharaktere, hast du eh in der letzten Staffel drauf geschissen, dass die Screentime kriegen. Nur um dann eine Hochzeit stattfinden zu lassen, wo auch keiner da ist.
Vor allem eine Hochzeit, das ist doch der Moment, wo alle einfach zusammenkommen.
Ja, ich dachte auch,
da
ja,
kommen die perfekt. Gäste, die man, hey, gehört der überhaupt zur Familie? Keine Ahnung, aber ist irgendwie da. Das ist so das Ausmaß von einer Hochzeit eigentlich.
Ja, da hätte jeder Nebencharakter nochmal auftreten können mit einem kleinen Gag und einer Szene. Und selbst dann ist keiner wirklich bei der Hochzeit. Und das nimmt dann noch die Krönung, dass Taiju und Yuzu Ria, ja, unsere Hochzeit ist ja egal, wir bringen jetzt lieber Kuchen ins Labor zu Senku. Das ist wichtiger. What the fuck? Senku, bist ein Arschloch. Ganz im Ernst, geh, selbst wenn die 5 Tage Hochzeit feiern, dann feierst du 5 Tage mit denen mit? Es reicht. Also, du kannst ja ins Labor gehen, wenn die pennen oder so. Gibt's ja Optionen. Nee, also das hat mich wirklich aufgeregt. Das ist richtig Charaktere unwürdig behandeln. Die haben die Rock Lee-Behandlung bekommen, die haben die Song Gohan-Behandlung bekommen. Und ich habe ja erzählt, am Anfang sollten Chrome und Taiju der gleiche Charakter sein. Und aber auch Chrome wurde nicht richtig beleuchtet. Denn am Ende, auch wieder großer Spoiler, fragt er sogar sein Love Interest, ob sie heiraten wollen. Und sie sagt so, ja, von wo kommt das denn jetzt auf einmal? Hätte man denen nicht noch 1, 2 süße Szenen geben können? Denn was mich auch richtig abgefuckt hat, wo wir beim Shipping-Thema noch sind, anscheinend haben die Macher vergessen, dass die immer geworfen hat auf der Schatzinsel, auf den mit der Brille stand, weil die hat so den anderen angeschmachtet im Finale und ich saß vorm Bildschirm und dachte mir, what the fuck, was passiert denn hier jetzt gerade? Vergisst du jetzt, wen wir hier shippen in der Serie? Also es reicht. Dann auch das Senku. Er wurde die ganze Zeit mit Koaku, hatte er süße Szenen, die Pinkhaarige stand auch auf ihm. Es wurde nicht mal eine Andeutung gegeben, was da passiert. Sorry, es fuckt mich alles ab, bevor wir mit der Mondmission überhaupt loslegen. Also wie habt ihr eure Charaktere verbraten? Einfach no fucks given zu Kasa, Hyoga, denn noch der kleine Blonde, hier Ginro und Kinro hießen die beiden, ja, ich weiß nicht mehr, wer welcher ist. Dann noch sein Samurai-Kumpel. Du hattest so viele Charaktere, die wurden egal, einfach egal. Komm, weg mit euch. Das fand ich richtig schlimm.
Naja, die sind am Ende einmal noch auf einem Foto und dann hängen sie im Museum so.
Wie gesagt, hätten sie einen Krieg weniger gemacht, hätten sie für viel mehr Zeit gehabt für die Charaktere, für die Erfindung. Also ich glaube, dass er sich gezwungen hat, so Action reinzubringen, so dolle, das war halt ein Problem. Jetzt können wir mal mit der Mondmission landen, weil da habe ich auch einiges zu erzählen. Also erstmal war ich richtig wütend. Es ging schon los, als sie die Mondmission geplant haben, wer losgeht. Weil Senku okay ist, der Hauptcharakter, kann ich mit leben. Wobei ich auch gedacht hätte, als beim ersten Space Shuttle, ich hätte Chrome geschickt oder so. So, es wurde auch, finde ich nicht gut, aber es wurden doch irgendwelche Hunde, Katzen, Affen, einmal der ganze Streichelzoo, wurden doch erstmal von den ganzen Leuten damals in der Mondfahrt hochgeschickt. Und sie setzen direkt ihren wichtigsten Mann. Weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Klar, sie haben Tests gemacht. Die Raketentests fand ich übrigens noch am coolsten. Also nur, ja, bis sie losgeflogen ist. Weil ich habe mich auch schon mal mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe schon ein paar Raketen wirklich beim Start genauso gesehen. Dieses, was ich gesehen habe öfters, ist, die fliegen erst so hoch, dann verlieren die Stabilität in der Luft und dotzen so runter.
Ja, ein paar Grad und dann ist er im Balance drin.
Das fand ich interessant, aber wen sie schon ausgewählt haben, dass denn Koaku wiederkommt, hat mich ehrlicherweise enttäuscht. Weil ich so dachte, endlich Tsukasa und Senku, auch am Anfang hieß ja, zusammen hätten wir das krasseste Team sein können und so in der ersten Staffel, dass die jetzt zum Finale nochmal zusammen was reißen, hätte ich einfach schön gefunden. Genauso mit Ryuzui, dass er nicht Pilot ist, sondern hier der andere.
Der Kapitän, meinst du?
Das fand ich sogar ganz geil, charakterlich für ihn, auch wie er Tränen vergossen hat mit François, nur um damit, nee, aber jetzt fliegt er doch mit.
Ja, das fand ich halt dumm, dass sie es dann da wieder so einreißen.
Weil ich dachte, das war eigentlich ein cooler Character-Development-Moment für ihn und den nehmen sie ihm direkt wieder und machen ihn wieder zu einem Abziehbild von seinem Charakter-Klischee. Weißt du, was ich meine? Das fand ich auch irgendwie doof. Denn dieser Flug, der war mir viel zu kurz auch. Die waren ja gefühlt instant da beim Mond.
Man halt versteinert, ja.
Ich hätte viel mehr gern gehabt, wie sie da im Astronaut sich Sachen überlegt haben. So, weiß nicht, wie gehen die da auf?
Ja, oder wenn die versteinert sind, haben die ja auch noch Gedanken. Die hätte man ja auch noch mal beleuchten können, wo man von jedem noch mal das Innerste so ein bisschen, was denken die sich, was haben die für Ziele und so weiter, kann man auch noch mal nutzen. Auch wenn theoretisch ja gar nichts passiert im Raumschiff.
Ja, also hätte ich einfach ein bisschen länger gemacht. Das war ja damals sogar länger beim Flashback von seinem Vater. Kannst du dich erinnern?
Ja, das war auch wieder gut, wo er halt in diesem Fluss oder diesem kleinen Bach dann die ganze Zeit schürft und er weiß genau, die Jahre vergehen, aber es muss halt sein. Da haben sie es gut geschafft, irgendwie so ein Gefühl für Zeit zu entwickeln.
Ja, aber ich meine ja nicht, ich meine jetzt nur in dem Flashback vom Vater, wie sie im Raumshuttle waren.
Ach, du meinst jetzt die Raummission selbst dann?
Die Raummission selbst kam mir länger vor insgesamt inszeniert als jetzt das Finale der Serie. Weißt du, was ich meine?
Da sind wir wieder bei der Teleportation.
Ja, das fand ich problematisch. Ja, jetzt will ich mit dem Mond anfangen. Was treffen wir denn Tolles auf dem Mond?
Also ich dachte mir sowieso schon, dass da jetzt nicht einfach irgendein Typ sitzt mit einem Funkgerät und die ganze Zeit Y reinruft. Da wird ja noch irgend so ein Meta-Twist kommen, das war mir schon klar. Weißt du, was ich meine?
Ich dachte kurz, als sie meinten, wir haben Sauerstoff für 4 Personen, dass sie wen vom Mond mitnehmen.
Die dachten ja, dass das eine Person ist.
Und ich dachte kurz, was auch, kann man ja sagen, dass man also sich mal hart irren kann. Ich hatte auch die Theorie, dass es vielleicht sogar wer in der Gruppe ist, den man schon kennt, der sich untergemischt hat die ganze Zeit. Und dann kommt der Mega-Twist, so wie ein Fight Club oder so, wo man alle Szenen der Serie sieht, wie die Person das in den Momenten immer gesteuert hat mit irgendeiner Fernbedienung. Ja, es kam doch anders. Ich will jetzt die Katze aus dem Sack. Es sind komische Roboter-Aliens.
Ja, irgendeine Art Schwarmwesen. Aber ja, trotzdem haben sie ja noch einzelnen Bewusstsein.
Ja, das fand ich auch alles komisch. Aber weißt du, was ich lustig fand? Als es losging und die nochmal versteinert wurden, habe ich mir nämlich gedacht, bestimmt hat das was mit Vakuum zu tun. Ich dachte aber, dass der die vom Mond geworfen hat, berechnet hat, wo die langfliegen und dass die durch vom Mond im Vakuum aktiviert werden und auf der Erde dann irgendwie getriggert. So hatte ich mir das erklärt. War jetzt noch ein bisschen anders, aber es war nicht ganz falsch mit dem Vakuum, weil Sauerstoff ist für diese Versteinerungsapparatur Lebewesen, werde ich nicht müde zu sagen, wie Gift. So. Und darum mögen die keinen Sauerstoff. Die mögen aber Diamantbatterien. Die brauchen ihre Energy. Ja, und deswegen wollten sie den Menschen, das ist auch so sinnlos, das ist auch einfach dumm, haben sie erklärt, ja, wir wollen die Menschen, dass die uns helfen. Darum haben wir erstmal alle versteinert.
Ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Also dann so ein paar, dass sie neugierig werden, habe ich ja verstanden. Weil sie auch erklärt haben, dass sie als Tiere und so versteinert haben, um die Neugier zu wecken. Aber das wirft sie ja eigentlich nur im Plan zurück, so zeitlich.
Ja, es über zum.
Und selbst wenn es schief geht, können sie ja trotzdem dann noch was machen, weißt du? Also.
Sie haben es ja verargumentiert mit, ich glaube, sie haben es gedacht.
Also für die ist es ja wahrscheinlich zeitlich, sind die auf einem anderen Level vielleicht, dass das für die
sie
keine Zeit ist.
Halt, die Menschheit kommt einfach immer in einer Generation so weit, wie sie jetzt ist. Das war so der Gedanke. Also wie so ein Tier, was seine Instinkte lernt. Wenn so ein Hund am Ende seines Lebens weiß, er alles, was ein Hund wissen muss. Im Schnitt. Sowas, weißt
ja,
du.
Ja, aber sie hätten ja auch die Hälfte vielleicht versteinern können oder so. Keine Ahnung. Also direkt alle ist halt irgendwie.
Oder einfach eine E-Mail schicken. Ey,
es nimmt sich halt Optionen für die raus.
Ich hätte dir eine E-Mail geschickt. Ey, Erde, wir haben so Versteinerungsapparatur, können alle Wunden heilen, euch unsterblich machen und so ein Kram. Ihr könnt euch auch neue Sachen über Physik wie Fliegen und so ein Kram beibringen. Dafür hätten wir ja ein paar Diamantbatteries. Seid ihr dabei?
Doppel-A bitte.
Ja. Weißt du, da hätte man auch irgendwie, also das sind ja die dümmsten Alien-Parasiten der Welt. So ein also wirklich, es ist so wie, als wirst du direkt deinen Wirt töten. Dann, weißt du, was mich hier richtig aufgeregt hat in den Diskussionen mit diesen Entitäten? Als sie meinten, ja und wer hat euch geschaffen? Und weißt du, was sie gesagt haben? Selber. Also quasi war das ihre Antwort, selber. Und wer hat dich geschaffen? Hätte ich gesagt, na pass auf, es gibt die Evolutionstheorie. So, wir stammen von Affen ab und so, die ersten sind aus dem Wasser gekrochen, aus irgendwelchen Bakterien so. Und no, you shoot, hätte ich gesagt. Jetzt bist du dran. So sind wir entstanden. Was bei dir, Digga? Was sagst du ja selber? Ich habe außerdem zuerst die Frage gestellt. Was weißt du es nicht? Bist du dumm? Guck mal in deinem Archiv. Also wirklich, da steht nicht irgendwo made in China oder sowas. Es muss doch irgendwas, einen Hinweis geben, wer euch geschaffen hat. Das ist so unbefriedigend und faul. Wäre da nämlich jetzt eine geile Antwort gekommen. Weißt du, was ich meine? Irgendeine übelst philosophische Diepe oder irgendwas anderes. Auch Aliens hätten sie ja sagen können. Irgendeine, die Schisselaner, keine Ahnung. Und denn in, irgendwann geht's drum, ach, interessant, lass die irgendwann mal treffen. Und dann hat man Hoffnung auf ein Movie, wo die Schisselaner treffen oder so im Weltall. Aber nee, keine Ahnung. Weil da hätte ich mir ja Gedanken machen müssen als Mangaka. Da hätte ich mir ja richtig was überlegen müssen, dass es Sinn macht. Ist ja viel leichter zu sagen, nö, weiß ich nicht. Sorry, das hat mich so sauer gemacht, diese Szene. Und allgemein dieses ganze Ding. Also irgendwie habe ich jetzt am Ende von Dr. Stone das Gefühl gehabt, es waren drei verschiedene Anime. Also einmal diese ganze Wissenschafts- und Bau-Storyline, die ich am meisten geliebt habe. Dann ein gewollt von so einem Shonen-esque, aber auch so, dass nie was Tragisches passiert, was auch oft die Spannung ausgenommen hat. Passiert ja eh nie jemandem was. Also Kämpfen haben wir, Wissenschaft, und das dritte ist das mit diesen Maschinen. Also ich weiß nicht. Das fühlt sich für mich alles an, nichts wurde richtig gemacht und am Ende bin ich extrem unbefriedigt rausgegangen.
Na, vor allem finde ich, es geht ja danach noch weiter. Ja, es gibt ja noch einen Epilog und da finde ich, sind auch noch mal Aufreger drin.
Ja, der Epilog. Wir können ja mal sagen, also, was da passiert.
Also sie haben jetzt diesen Dialog mit dieser Entität.
Ich weiß genau, was dich da aufregt übrigens. So,
und dann wird halt irgendwie alles gut und sie kriegen halt noch eine von diesen Entitäten mit, weil die sich halt von diesem Schwarm lossagt und sagt, nee, die Menschen sind interessant, ich bleib bei denen und die haben jetzt so einen kleinen Sidekick in so einer Kapsel
das
drin.
Das sagt Gemini mir auch immer.
Genau, ja, mit so einer Art KI bei sich. Und dann gibt's halt so ganz kurz Zusammenschnitte, wo, wie, was passiert. Und ich dachte mir auch immer so, ja, je größer das wird, die wollen ja irgendwie auch alle wiederbeleben. Aber eigentlich wollen sie ja, also hätte ich es gemacht, wenn ich eine Zivilisation neu aufbaue, einfach die Fehler von damals irgendwie besser machen jetzt. Und dann wird so ein paar Mal kurz angerissen, wie dann Tsukasa, also der große Kämpfer, quasi wenn irgendwo Unruhen sind in irgendwelchen Vierteln, dann reist er da einmal hin, sagt, oh, ich bin hier Tsukasa, oh nein, und dann sind alle Gangs und Punks auf einmal wieder voll friedlich. Und das war so die Erklärung für, wir haben jetzt eine bessere Gesellschaft und können jetzt alle wiederbeleben.
Du müsstest den Japanern mal so eine Doku zeigen hier von St. Pauli. Wirklich, wie das wirklich läuft, wenn da 10 Polizisten kommt und so ein Penner ist, wie der die bewirft, bespuckt und beleidigt. Da können auch 10 Tsukasas stehen, das wäre dem Scheiß egal. Das ist halt so geil.
Aber es deckt sich halt auch, weil in der Serie haben sie auch wenig Zeit darauf verwendet, zu sagen, wie koordiniert man denn so viele Leute, weil sie, klar, sie hatten dann irgendwann Städte, haben immer nur gesagt, na macht mal, macht
na,
mal.
Na, einmal haben sie erklärt, genau, 150
Medien
ist die Max-Regel
so.
Für Leute.
Genau, aber halt auch kontinentübergreifend sind die ja schon am Agieren. Und dann haben sie halt so ein bisschen noch, ja, hier haben sie quasi Brot und Spiele mit irgendwelchen Medien und so. Aber es kam halt auch viel zu kurz und am Ende, ja, okay, was ist denn jetzt anders, wenn sie jetzt alles neu machen? Und dann, der nächste Schritt ist dann, woran baut jetzt Senku?
Ja,
das war ja auch noch eine Frage.
An einer Mordmaschine für alle Charaktere, die er mögt.
Also
er will die alle umbringen.
Vor allem, das widerspricht ja auch schon wieder diesem Weg, den man gerade gemacht hat, zur Erkenntnis halt, quasi ein Reset durchgestanden und wieder zurück es geschafft hat. Und dann baut man eine Zeitmaschine, wo man sagt, das ist alles nicht gut gewesen, so nach dem Motto. Das ist dann ja eigentlich die Aussage.
Und sie wollen in die Zeit zurückreisen, zum Tag der Versteinerung vorher irgendwie und das verhindern. Jetzt folgendes Problem, ne? Butterfly-Effekt. Habt ihr mal gehört von die Schmetterling? Ist das a Butterfly? So, das Problem ist, das spielt ja 3000 Jahre danach. Das heißt, wenn die die Zeit verändern, dann wird keiner mehr existieren, den wir kennen. Er tötet Koaku, er tötet Chrome, er tötet Suika, er tötet sie alle damit. Dadurch, dass er in die Vergangenheit reist und sie verändert, werden die in der Zukunft nicht mehr geboren. Das heißt, er bringt eigentlich alle seine Freunde, die ihm geholfen haben, damit indirekt um. What the fuck? Das ist doch nicht normal. Und, aber die Szene hat mir eins verraten. Ey, ich hab so Angst, dass die jetzt Zeitreise-Spin-Off machen. Weil dann müssen wir das gucken, aber ich bin so wütend darüber. Und dann weiß ich nicht, wohin mit meinen Emotionen. Sag ich dir so, wie es ist. Und
ich finde gerade Zeitreise Dr. Stone ist eigentlich auch geil, wenn er dann bei der Entdeckung dabei ist oder so. Von irgendeiner Technik.
Ja, weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, die wollen ja, der wurde sehr inspiriert.
Das macht jetzt die Serie das Ende nicht besser, aber die Idee so prinzipiell.
Ich finde es schlechter. Und es hat mich erinnert an Flint Hammerhead. Da kommt nämlich jetzt, da wollte nämlich der Mangaka hin, der hat Flint Hammerhead geguckt und dachte, Stein, Hammerstein, haben wir.
Willkommen im Zeitbüro.
Hammerstein, Tischstein, Doktorstein, oh, das nehme ich. Dr. Stein. Und am Ende kann er auch Zeitreisen, wie der Flint Hammerhead. Flint Hammerhead, das Ende kenne ich nicht, aber ich wette, das gefällt mir besser als das von Dr. Stone, sage ich so, wie es ist. Das müssten wir mal gucken. Aber es hat mir auch immer gut gefallen. Aber mal davon abgesehen, dass diese Zeitreise, das macht alles keinen Sinn, auch immer. Oh, denn diese Aliens, dann, dass die Freunde werden, denn diese Hochzeit, dass sie alle ignorieren, das ist alles so schlimm. Denn auch die Charaktere, was aus den allen geworden ist, bin ich auch nicht glücklich. Oh, da war irgendwas, was ich auch doof fand. Ach, was war denn das? Ryusui hat Sinn gemacht, der hat überall Projekte gebaut. Aber warum die nicht auch mal gezeigt haben, dass irgendein Charakter abseits unserer Hauptcharaktere auf der Welt ein wichtiger Charakter geworden ist? Hier der eine Inder. Der ist übelst, der ist aufgeweckt, der ist so wie Senku und der hat auf der Hälfte der Welt übelst was bewegt. Hätten sie doch so einen, irgendwen droppen können, irgendwas.
Ja, das meine ich halt. Was ist jetzt besser als vorher so? Das hat mir auch gefehlt.
Das stimmt nämlich, dass sie jetzt wieder anfangen, die Umwelt übel zu verpesten. Das hat mich als verkappten Öko natürlich wütend gemacht. Ich fand das auch alles gar nicht so gut. Ich fand irgendwo einen Mittelweg wäre schön gewesen. Doch direkt auf Solarenergie gehen können. Also, ich weiß nicht. Also am spannendsten war es noch, wie sie den Satelliten gebaut haben tatsächlich, den Überwachungssatelliten. Aber alles andere, ich bin maßlos enttäuscht von der Staffel. Das Einzige, was ich ganz cool finde, ist diese Rakete. Ich hoffe auch, die hatten ja so ein Holzmodell von der Rakete, dass man sich das...
Dass das als Bauset irgendwann kommt?
Ja, als Bauset oder einfach als Figur, das hätte ich gerne im Regal stehen, neben meiner Jimmy Neutron-Rakete. Aber... Ich weiß nicht, ich bin sehr enttäuscht. Ich frage mich, ob ich das anders sehe, wenn ich die Serie irgendwie mit ein paar Jahren Abstand nochmal rewatche, ob ich dann ein bisschen... Aber jetzt gerade überwiegt die Enttäuschung, die Wut, die Trauer, das Unverständnis, alles zusammen. Also ich hätte es nie gedacht, dass ich das nach Dr. Stone sah, aber gerade kann ich es nicht mehr empfehlen, weil ich das Ende zu beschissen finde. Und ich finde, das Ende ist für ein Anime super wichtig, weil wenn du jemandem Anime empfiehlst, der zwar die ersten zwei Staffeln Spaß macht, aber das Ende ist dann kacke, würde ich heutzutage Game of Thrones empfehlen. Oder Lost? Ich glaube halt nicht, weil mir die Enden zu sehr auf den Sack gingen. Weißt du,
ja,
was?
Und ich finde, bei Dr. Stone ist aber was der qualitative Part, um jetzt mal bei Game of Thrones zu bleiben. Bei Game of Thrones hat der Abstieg schon früher begonnen. Bei Dr. Stone hat es halt auch nochmal so gehittet, weil es davor ja, weiß nicht, es hatte ja auch echt gute Staffeln so. Und sie hätten es halt hier gut abrunden können, wenn sie sich halt weniger auf Krieg zum Beispiel konzentriert hätten oder halt das, was wir halt eben besprochen haben. Und deswegen kam das halt irgendwie so auch so abrupt. Weißt du, was ich meine?
Ja, vor allem, wie sie am Ende dann auch, also das mit den Aliens muss man auch sagen, die so, ja nee, dann wollen wir euch alle töten, also macht das mal nicht. Und dann sagen so, okay, machen wir es nicht, dann gehen wir weg. Quasi, das war das Finale. Das war auch kein smarter Dialog. Das war nicht so einer, wo jemand so viel Sand, so Wein trinkt und irgendwie Nietzsche zitiert. Das wäre geil gewesen. Nee, einfach nur so, ja, geh, lass das mal. Das ist voll nicht gut, was ihr macht. Ja, okay. Also, es war auch so antiklimatisch. Okay. Du weißt, welches Wort ich meine. Hm. Egal. Mach mich wütend. Also, ich glaube, das war's zu Dr. Stone. Ihr merkt, wir sind beide enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich mehr enttäuscht bin als du. Ich glaube, du bist auch enttäuscht.
Ja, Aber trotzdem hatte ich sehr gute Folgen mit Dr. Stone, das will ich ihm nicht absprechen.
Ja, aber wenn du einen Freund hast, der immer cool war und irgendwann fickt er dich richtig, weißt du, und fuckt dich richtig ab, dann wirst du ja auch nicht nur sagen, ich will die guten Zeiten mich nicht erinnern. Dann denkst du, Mann, hat der mir, weiß nicht, der hat mir einen kleinen Finger abgeschnitten, als ich besoffen war. Wirst du denn nicht jedes Mal auf die Hand gucken und denken, was ein Wichser? Und so geht's mir bei Dr. Stone. Wenn ich, das Finale ist so mein abgeschnittener Finger. Und wenn ich jetzt die alten Staffeln sehen würde, würde ich, glaube ich, immer so auf meine Hand gucken und denken, ach, scheiße.
Irgendwann kommt der Schnitt.
Ja, vielleicht kommt irgendwann eine Prothese oder er wächst nach, keine Ahnung. Aber das ist so mein Dr. Stone-Gefühl, als hätte man mir einen Finger abgeschnitten. Okay, dann würde ich mal mit One Piece ein paar Worte verlieren. Da geht halt noch nicht so viel. Also das Pacing ist lächerlich. Dafür, dass sie sich groß angepriesen haben, dass Pacing besser wird, ist halt genauso wie vorher. Und okay. Es war immer schon schlecht. Also keine Ahnung, wer da behauptet, dass das Pacing wird besser. Es ist quasi gefühlt, da würden jetzt Leute, ist das passiert. Es ist gefühlt für mich noch nicht so viel passiert. Also sie haben jetzt so storymäßig wurde einiges aufgeklärt, ist auch wichtig. Aber ich weiß, durch den Manga halt, da kommt noch eine krasse Trainingssession, die ging noch nicht los. Es kamen krasse Kämpfe, die gingen noch nicht los. Es kommt ein krasser Flashback, der ging noch nicht los. Es ist alles so Vorgeplänkel. So, ich freue mich mega, weil es wurde jetzt aber gesagt, es sollten, glaube ich, erst 13 Folgen kommen, dann ein halbes Jahr Pausen, dann nochmal 13. Und irgendwie war das wohl eine Fehlinformation oder so. Und es kommen jetzt 26 Folgen am Stück. Das heißt, es geht also noch weiter. Und dann werde ich bestimmt auch positiver noch reden über die Staffel. Aber weil die jetzt mehr Budget und Zeit hatten und oft schon in manchen Szenen die Haare sehr schön im Wind wehen, das aufmerksame Auge sieht bei One Piece und bei vielen Shonen-Folgen, oh krass, in der Folge scheint Budget zu sein, die Haare sind übelst im Wind, man sieht die verschiedenen Strähnen und so. Und wenn du das schon so siehst, dann denkst du, oh Kampf, so sitze ich denn vom Bildschirm, Kampf. Und dann aber, ja nee, jetzt kommt ein Charakter und erklärt was über die Geschichte von Elbern.
Geschichtsunterricht.
Und dann eine Folge später wieder das Haar und so der Umhang von einem, ich wieder Kampf. Ah nee, jetzt haben wir was über die Geschichte von dem Charakter von Elbern. Und ja, das muss alles sein, das klingt alles negativer als es ist, aber ich will jetzt endlich Kampf. Bei One Piece will ich Kämpfe. Und ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen kriegen. Da werde ich dann noch drüber reden.
Okay, also es geht jetzt auch nahtlos wenigstens weiter.
Ja.
Okay,
dann siehst du, ich würde hier vielleicht noch eine Sache einschieben, die haben wir gar nicht auf die Liste geschrieben, aber die habe ich ja auch zu Ende geguckt. Und zwar die letzte Staffel, die Tori the Outcast.
Ah ja.
Die lief ja weiter. Die sechste Staffel ist das. Ich habe die ja in der letzten Season beschrieben als das große Höhenabenteuer. Jetzt war es das große, wir überfallen so ein Clan-Abenteuer, die zweite Hälfte, die so Geheimnisse wissen. Und mein Gott, war das schon wieder abgedreht. Also was da alles passiert in dieser Staffel, ich will mal ein paar Beispiele nennen, damit du verstehst, du guckst manchmal eine Folge und denkst dir so, was passiert hier gerade? Also zum Beispiel, so ein Opa sitzt in so einer Höhle immer und der eine von der Kung-Fu-Schule muss dem immer so ein bisschen Wasser bringen oder so, oder sagen, ey, was geht? Und der sitzt da irgendwie seit 100 Jahren, weil er so eine geheime Technik rauskriegen will. Und irgendwann stellt er fest, der Junge hat diese Technik rausbekommen und dann führen die eine Philosophie, ob der Alte sagt, wenn du es rausbekommen hast, so kurz und ich nicht, soll ich dann nicht einfach sterben? Oder soll ich weitermachen, so enden wie die anderen und neben ihm sind so Leichen, die gescheitert sind wie Minion?
Was ist das für ein Trainingsort?
Ja, so eine Höhle. Auch wieder eine Höhle nice. Quasi, aber jeder Clan hat auch in Hitori the Outcast gefühlt eine Höhle, wo irgendwer drin sitzt und meditiert, irgend so ein Opa. Ist halt wirklich so, ist nicht übertrieben. Und das ist denn so erstmal, dann sind die aber auch im Kopf von dem Opa, weil der ihn in seine Gedankenwelt in der Höhle holt und er holt ihn aber raus und dann sind die Höhle verändern sich die Elemente und irgendwelche Siegel erscheinen überall und du versuchst nur zu verstehen, okay, ich glaube, ich verstehe, was passiert. Und es geht noch so weiter. Es gab auch so eine krasse Folge, also da kommt so ein Charakter, der kann irgendwie, es heißt wohl nach einem chinesischen Sprichwort, jeder hat drei Dämonen in sich. Jeder hat drei richtig schlechte Charaktereigenschaften. Und der eine hat halt die Fähigkeit, der kann die materialisieren von Leuten. Und dann kommen so drei Dämonen aus dem rausgekrabbelt und der eine ist zum Beispiel faul, der legt sich dann hin und du kannst dich nicht mehr bewegen, weil der zu schwer ist. Andere greifen ihn direkt an und fressen ihren Wirt und so. Also es sind total abgedrehte Fähigkeiten auch.
Klingt auch nach einem Bunker irgendwie.
Ja, der eine Opi materialisiert dann so eine Art Gott und hat die Fähigkeit, jeden, den er anguckt, kann er wegschleudern. Und dann seine Gegner versuchen die ganze Zeit zu flankieren und ihn zu blenden mit Blendgranaten und so ein Kram.
Nice, nice.
Und das ist halt alles top-notch animiert, halt richtig AAA-mäßig. Und das Krankeste war, als dann am Ende, das will ich nicht spoilern, da will der eine, will auch so eine Technik übernehmen, wo er sagt, ich bin mein Leben lang gescheitert. Entweder ich schaffe das jetzt oder ich sterbe. Und das ist halt ein Staffelfinale. Kein großer Kung-Fu-Kampf, kein großer Twist, sondern einfach wie so ein Opi irgendwie sagt, so jetzt nochmal alles. Und das ist halt so episch inszeniert alles. Und du denkst dir nur, was passiert hier gerade? Und ich kann Hitori Outcast immer gar nicht in Worte fassen, weil das so abgedreht ist. Das ist halt nicht so ein System wie Jujutsu Kaisen oder Naruto oder so. Also Naruto trifft es vielleicht eher, weil das noch breiter ist. Jujutsu Kaisen auch, weil es Metakräfte hat. Aber hier ist, der eine beherrscht Magie, der andere Kung-Fu, der nächste wieder Voodoo. Das ist alles sehr durchmixt und aber alle interagieren in einem Kräftesystem miteinander. Und das macht schon so viel Spaß. Und dann gibt es so viele Einzelfälle und Extreme. Jetzt hat man auch das erste Mal, habe ich das Gefühl, jetzt im Staffelfinale von Staffel 6, dass die Story aus Staffel 1 das erste Mal weitergeführt wird, so ein bisschen. Weil die Grundstory von Hitori the Outcast war, der Opa von Hitori war einfach so der krasseste Kung-Fu-Mönch. Und so 36 krasse Kung-Fu-Meister haben sich gegen ihn verbündet, um ihn zu töten. Es waren so 36 Rebellen. Aber vielleicht habe ich auch was verwechselt, aber jedenfalls. Und er hat die alle, alle sind gleichzeitig gestorben. Sein Opa ist gestorben, aber auch alle anderen quasi. Und jetzt hat man das erste Mal einen getroffen, der ist nämlich nicht gestorben, sondern hat das Ganze überlebt.
Okay.
Im Staffelfinale. Und der kann jetzt theoretisch wahrscheinlich ein bisschen erklären, was so in der Serie passiert ist. Und das ist ganz interessant, aber bei Hitori the Outcast geht es gar nicht so darum, um das große Ganze. Wenn man das guckt, es sind so geile Einzelgeschichten und kleine Episoden oder mal eine Staffel über einzelne Charaktere, die komplett abgedrehte Storylines haben, was und mit den besten Kämpfen, die aktuell laufen in Anime. Also ich liebe das. Und ihr sollt das alle gucken. Und ikonische Charaktere. Ich habe auch neulich einen Post gemacht, Bao Bao, der weibliche Hauptcharakter in der Serie neben dem männlichen. Die wäre genauso ikonisch wie eine Anya. Die wäre wie Frieren. Also alle Leute würden die lieben. Die wäre genauso auf ihrer Ebene der Beliebtheit, aber die kennen alle Bao Bao nicht. Das fuckt mich ab. Weil ihr sollt auch Bao Bao lieben. Ich liebe Bao Bao und ihr sollt es auch tun. Darum macht Bao Bao und ciao ciao Hitori. Hat fast sich gereimt, egal. Okay, das wollte ich nur zu Hitori sagen, weil mich das so begeistert.
Ja, es klingt auf jeden Fall gut und hast ja auch schon viel darüber erzählt. Also ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist.
Und da redet vor allem nie einer drüber, darum muss ich da auch immer wieder drüber reden. Ich bin nämlich Hitori-Beauftragter. So, ich habe meditiert in der Höhle und dann kam da so ein Geist vom Kung-Fu-Meister und der hat gesagt, ja, mach mal, dass alle Hitori gucken. Und ich so, ja, yeah, hi. So, jetzt wisst ihr meine geheime Mission. Also guckt Hitori und helft mir. So, das nächste, das hattest du nur, glaube ich, reingeguckt und gemerkt, du musst die erste Staffel nochmal gucken, glaube ich.
Ja, habe ich aber leider nicht geschafft.
Dorohedoro, Season 2. Ja, also ich fühle dich, ich habe die Season 1 tatsächlich genau vor Season 2 gerewatcht.
Muss man, glaube ich, auch, oder?
War dann aber, also zu Mid-Season habe ich alles gerafft, aber jetzt zu Season Review habe ich gemerkt, die 5-6 Wochen Pause dazwischen, ich war auch wieder, hä? Aber es gefällt mir, aber die zweite Staffel kommt mir ein bisschen wie so eine Zwischenstaffel vor. Weil ganz viele Sachen fühlen sich für mich noch nicht so ganz abgeschlossen an. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Aber ein Charakter zum Beispiel stirbt, und das ist in Dorohedoro immer nicht ganz so schlimm, weil die werden immer wiederbelebt und geklont und alles Mögliche. Ist jetzt in Staffel 2 aber noch nicht passiert. Und ich bin damit höchst unzufrieden. Aber an sich, die Staffel sieht besser aus als Staffel 1 noch, was Animation angeht. Jetzt, dass nicht nur Charaktere beleuchtet wurden, die mir persönlich gefallen, ist mehr ein Me-Problem. An sich kann ich das der Staffel nicht vorwerfen, weil es gibt einen Haufen cooler neue Charaktere, diese Kreuzaugen, die da eingeführt werden. Mir gefällt die Staffel gut, aber ich habe das Gefühl, die fühlt sich so unabgeschlossen für mich an. Ich glaube, ich finde die noch geiler, wenn ich Staffel 3 habe, wenn alles sein Ende findet.
Dann stellt die erstmal nur die Weichen dann.
Genau, es fühlt sich halt an wie eine Weichenstellung und ich bin aber jemand, ich komme gerne im Bahnhof an, vorher bin ich nicht zufrieden. Darum würde ich jetzt Staffel 2 ganz okay bewerten. Hat mir Spaß gemacht, ist in vielen Punkten besser, an einigen nicht. Und Staffel 3 kann nicht schnell genug kommen, würde ich sagen. So, vor allem, weil Dorohedoro ist halt auch was ein bisschen abgefuckteres, düsteres. Das gibt's so oft nicht in Anime. Und ich mag diesen Gritty-Style. Der Humor ist mir immer ein bisschen zu drüber, aber auch der ist okay, da muss ich auch öfters mal lachen. Lieber so als der 20. Waifu-Gag. Also ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, da kann ich nichts Schlechtes wirklich drüber sagen, außer guckt vielleicht am Stück, wenn ihr so schnell verwirrt seid wie wir.
Ja, es hilft.
Das kann man sagen. Ja, und das nächste habe ich auch gesehen. Da war ich aber enttäuscht. Beginning After the End Season 2 war nach Season 1 so ein bisschen mein Geheimtipp. Der hatte ja einen Drachenmark und ich hatte gehofft, dass das nicht so OP wird. Jetzt lernt er in Season 2 seinen Drachenmark zu kontrollieren und ist völlig OP. Ja. Also in Staffel 1 hatte er noch Probleme, weil er ein Kind war ein bisschen. Jetzt ist er so halb Jugendlicher, so 13 schätze ich mal. Und jetzt ist er eigentlich Gott. Also es ist langweilig geworden für mich, sorry. Also ich hab's noch, ist jetzt nicht so, als hätte ich mich komplett durchzwingen müssen, aber deutlich mehr als durch Vistoria. Wenn man die beiden so vergleicht als Anime-Fortsetzung, wo ich jeweils Staffel 1 ganz gut fand, finde ich, hat das hier noch mehr verloren, weil er einfach wieder Mr. OP war, nicht mehr so schlau kämpft und ja, dann finde ich es auch dumm, er versteckt die ganze, auch immer diese OP-Charaktere, dieses Trope hasse ich so sehr. Oh, ich muss meine Kräfte geheim halten, damit mich keiner sieht. Ach ja, komm, dann macht's doch nochmal. Macht's doch noch einen Manga, wo es darum geht. Macht doch danach noch einen und noch eine Fortsetzung und noch einen.
Ich glaube, der Strom wird niemals abreißen.
Ey, wirklich, es ist so nervig. Ey, und fick dieses Drachenmark. Wirklich.
Ja, deswegen, deswegen habe ich solche Sachen auch nicht geguckt.
Die Animationen sahen halt cooler aus und die Kämpfe in Season 1, da musste er noch richtig nachdenken, ich habe den Körper von einem Kind. Wie kann ich jetzt im Kampf
Wenn man das gut einbaut, dann ist cool,
ja. In Season 2, Folge 1, erinnert er sich einfach komplett an alle Schwertfähigkeiten aus seinem früheren Leben und merkt, oh, jetzt kann ich also wieder Nahkampf.
Das ist so, als würdest du so eine Pre-Order-Edition kaufen und hast dann schon so ein OP-Rüstungsset.
Genauso war das dann auf einmal in Season 2. Er hatte noch Grundprinzipien vom Schwertkampf drauf und war aber eher ein Magier und musste damit irgendwie haushalten. Jetzt ist er instant, durch seine Erinnerung an sein früheres Leben, ist er der Meister-Schwertkämpfer schlechthin, zerschnetzelt alles. Wirklich, er zerschnetzelt alles. Kann theoretisch noch Magie, nutzt da manchmal auch, aber braucht er eigentlich gar nicht, wenn man die Szenen aufmerksam guckt. Er braucht keine Magie mehr. Und zusätzlich hat er auch noch, falls mal ein Endboss kommt, das Drachenmark. Und auch noch einen Drachen und hat er auch noch. Also, nee. Ich werde die dritte Staffel noch gucken, mich ehrlich. Weil die Kämpfer haben mir manchmal ein bisschen gefallen. Aber, ach, der ist wieder so scheiße. Warum enttäuschen die mich immer so?
Weiß nicht, es ist so, als ob Naruto direkt dein Kyuubi kriegt bei einem Level up.
Zu dem Thema kommen wir nachher sogar noch.
Okay.
Bei einem anderen Anime. Du wirst dich wundern, wie akkurat sowas noch ist. Aber
ich kann es mir schon denken, ja.
Ja, aber das hat mich genervt alles. Also, dann guck lieber Vistoria Wand and Sword Season 2. Aber ja, doch, kann man machen. Ich würde sagen, müsste auch nicht, aber doch, den kann man schon gucken. Aber Beginning After End würde ich, wäre es jetzt privat und hätten wir nicht im Podcast, hätte ich gesagt, den droppe ich jetzt auf jeden Fall. Hätte ich wahrscheinlich schon in der Staffel, als ich gemerkt habe, ja gut, er ist jetzt einfach wieder ein Gottcharakter mehr. Dann kommt, glaube ich, letzte Fortsetzung. Das habe nur ich gesehen, das ist Ace of Diamond Act 2 Season 2. Ich bin ehrlich, ich hatte das ja durchgebinged, wie das so richtig nummeriert ist. Alles kann ich gar nicht so nachvollziehen. In der Staffel geht es jetzt erstmal darum, es gab ja immer zwei Hauptcharakter, ein Red und ein Blue quasi, Sawamura unser Hauptcharakter und Furuya, der so ein bisschen, der Blue, er hat doch blaue Haare, der Blue ist und Furuya war immer die Nummer 1 im Team, der hat halt, der kann einfach super schnell werfen, übelst hart und schnell. Okay. Und den hat jetzt das erste Mal, hat Sawamura ihm die Nummer geklaut, seitdem die Serie begonnen hat in Staffel 1,
schon Move.
Hat er die erste Mal die Nummer 1 geklaut. Und ist jetzt Pitcher. Und was ich toll finde, er zieht auch durch. Es ist jetzt nicht die Staffel so künstlich gewesen, ja, er zerbricht jetzt unterm Druck, weil er die Nummer 1 hat und das Team tragen muss.
Er muss jetzt halt auch abliefern.
Er muss jetzt abliefern, hat er einfach. Und das finde ich mal geil in einem Sportanime. Das wünsche ich mir nämlich ganz oft. Das war auch bei Ace No Diamond öfters mein Kritikpunkt. Ich will, dass die Gegner mega stark sind und das dein Problem ist, dass du über dich selbst hinauswachsen musst oder es manchmal auch nicht kannst. Ich will nicht, dass immer das Problem selbst geschaffen ist, weil jemand mental gerade Probleme hat und nicht klarkommt, weil jemand eine Verletzung hat und es nicht zugibt. So eine Sachen fucken mich einfach ab. Das kannst du, klar, das gibt's auch, keine Frage. Und das kannst du auch einbauen. Aber das haben sie in Ace No Diamond zu oft eingebaut. Und das jetzt einfach mal ist, nee, der ist jetzt die Nummer 1, der liefert ab. Die haben jetzt Spiel gewonnen, die stehen jetzt im Finale. Und in der nächsten Season oder im nächsten Part sind sie jetzt im Finale gegen Leute, gegen denen sie schon mal verloren haben am Anfang der Serie.
Rematch.
Rematch, genau. Und danach sind die nämlich ihre Gegner, gegen die sie verloren haben, alle quasi fertig mit der Highschool. Das heißt, es ist die letzte Chance auf ein Rematch.
Ich liebe ja auch so Rematches in Sportanime, weil du hast dann immer noch mal eine andere Ebene. Dadurch, dass sie sich schon mal kennen, können die andere Mindgames fahren. Wie hat er sich letztes Mal gemacht? Was hat er jetzt dazugelernt? Ist immer nice.
Und diesmal ist sogar interessant, sie haben alle seit dem letzten Match neue Erstis quasi ja bekommen. Neue Erstsemester oder Highschüler, Zehntklässler dann wahrscheinlich. Das heißt, beide haben jetzt auch noch neue Geheimwaffen. Und beide haben sich auch entwickelt und da habe ich Bock drauf. Vor allem, weil der Charakter, auf den ich mich am meisten gefreut habe, der haut im Training jeden Ball zum Home Run und im Spiel trifft der gar nichts. Das war aus den ersten Staffeln, er ist der kleine Bruder vom Captain vom Anfang. Am Anfang, die sind ja raus schon lange und der Captain hat einen kleinen Bruder, der noch einen Kopf größer ist, übelst massig und nur Home Run geschlagen hat in der Mittelschule. Und der trifft die seit 2 Staffeln nicht. Ich habe mich so auf diesen Charakter gefreut, weißt du? Hm. Weil der hat sich vorher immer schon die Spiele angeguckt von Zaido. Meinte irgendwann zur Scout-Frau, ich habe mich entschieden. Ich werde zu Zaido gehen und sie zum Sieg führen. Und du denkst dir so, was? Den alle Scouts wollen, der übelste Mittelschulgenie und der kleine Bruder von unserem Captain, der so zuverlässig war, will jetzt in das Team. Der wird so nice. Und seitdem trifft der nix. Nicht ein Home Run hat der geschlagen. Und darum hoffe ich im Finale, dass das jetzt sein Moment wird. Aber ich bin traurig. Ich habe aber das Gefühl fast, Sawamura und unsere Hauptcharaktere sind jetzt quasi Zweitis. Wenn die Drittis sind und die jetzigen Drittis raus sind, dann wird wahrscheinlich erst die Zeit von den anderen kommen. Das finde ich scheiße, weil der wurde als übelstes Genie angepriesen über eine ganze Staffel. Und man freut sich so, endlich komm, kriegen die den. Und dann trifft der einfach nichts mehr. Sorry.
Und dann hat man ihn schon geholt in der Fantasy League.
Ja. Boah, das Spiel wäre gut. Ace and Diamond würde ich zocken.
Das wäre nice.
Das war es jetzt auch zu Fortsetzung. Das war dieses Season bei mir ein paar mehr als bei dir.
Mhm.
Aber waren halt auch ein paar kleinere Sachen, gerade die Fantasy-Geschichten und so. Jetzt können wir ja zu den Neuerscheinungen kommen. Ich würde direkt weitermachen, glaube ich.
Okay.
Da geht's direkt los mit Widget Atelier. Da haben wir ja schon gesagt, es ist wunderschön und es bleibt wunderschön einfach.
Das stimmt, auch wenn sie jetzt eher in der Höhle unterwegs sind, aber selbst da schaffen sie es echt gut.
Überall immer magische Höhlen.
Hm.
Die haben jetzt so eine Prüfung, wo sie so eine Höhle müssen und so Tiere von A nach B bringen müssen. Finde ich aber eine gefährliche Mission, so mir die armen Tiere.
Naja, vor allem, was da in der Höhle lauert.
Allgemein ja, die Krempenhüte allgemein sind halt auch noch eine Sache. Ja, ich weiß nicht, ich finde es schade, vor allem erstmal muss ich mal sagen, dass die Staffel so offen endet. Das finde ich nicht gut.
Aber es gibt auch jetzt schon Trailer für die Fortsetzung.
Das stimmt.
Ich denke mal, das wird schnell weitergehen.
Ja, weiß ich nicht.
Es fühlt sich ja auch eher an wie eine 24er-Staffel hier, oder?
Ja, ich finde es halt trotzdem schade, dass du so endest.
Ja, müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber ich verstehe natürlich, dass du weitergucken willst, weil da habe ich auch Bock drauf.
Ich finde es halt interessant, ich habe es die ganze Zeit beschrieben als den perfekten Anime, wenn man so eine kleine Tochter hat, den man hier guckt. So wie Kiki in Ghibli oder so, weißt du? Jetzt denke ich mir hingegen, wird es ein bisschen düster zum Ende in der Höhle.
Ja gut, das bei den Krempenhüten, ja.
Weiß ich nicht. Vielleicht muss die Tochter eher 8 sein und nicht 6 oder eher 10 und nicht 6, damit das nicht
schon ein bisschen spooky.
Bisschen spooky ist es schon. Macht auch sehr viel Bock. Irgendwie fühlt man auch die Krempenhüte und glaub mir, ich bin nicht so ein Edgelord, der immer die sagt, oh, ich finde den Bösewicht cool. Ich bin der Letzte, der so ist. Aber die Krempenhüte, die haben halt coole Hüte. Die sagen, wir machen halt Magie, worauf wir Bock haben. Die müssen ja nicht unbedingt, also machen sie wahrscheinlich in der Serie, aber vielleicht gibt es ja auch welche, die heilen Leute mit Magie, mit verbotener Magie.
Da bin ich halt auch mal gespannt. Sowieso, wer hat alles diesen Hut? Und bis jetzt hat man ja eigentlich noch gar keinen gesehen, nur eine Maske und ein Auge.
Ja, der meint ja, er hat seinen Körper einfach abgelegt.
Ja, aber ich meine, du hast noch kein Bild von diesen Personen hinter diesen Hüten. Finde ich, haben sie irgendwie ganz gut aufrechterhalten, das Mysterium.
Ich würde es halt interessant finden, wenn auch die lernen, irgendwann die Krempenhüte sind nicht unbedingt alle zwangsläufig mega böse.
Ja.
Weil
auch sein.
Die wollen vielleicht auch nur manchmal.
Du siehst ja auch hier beim Sensei, dass auch nicht alle Guten unbedingt nur hehre Absichten haben. Oder halt zumindest, jeder hat ja irgendwie seine eigene Agenda, die er irgendwie auch verfolgen muss oder will oder kann. Und mal gucken, was sie da noch dann draus machen.
Also ist aber auf jeden Fall ein absoluter Top-Anime. Wir haben ja auch schon gesagt, der ist wunderschön. Die Magiewelt ist übelst detailliert. Das geht von Anfang bis Ende so weiter. Also ich finde alles toll. Ich finde sogar auch cool, dass sie denn ihre besondere Fähigkeit rauskriegen, dass sie durch Schneidern sehr gut darin ist, lange gerade Linien zu machen und dass sie sich jetzt auf Magie spezialisieren sollte, wo das besonders gefordert ist. Oh, das fand ich so geil. Einfach mal, das ist wie so My Hero Academia, wenn die Unterricht haben. Ich mag es einfach, wenn Senseis die Qualitäten sehen von ihren Schülern und darauf spezifisch was anpassen. Das finde ich immer geiler als allgemeines Training. So wie bei Muten Roshi, wenn die alle so laufen müssen und die Milch delivern. Das ist auch coole Szenen, aber ich mag lieber, ja, okay, du hast so eine Armlänge, du musst so trainieren und du hast besonders behaarte Füße, darum musst du so trainieren. Weißt du, was ich meine? Das finde ich irgendwie immer geiler und das sind so schöne Momente und ich glaube, der Anime wird nicht müde davon in den zukünftigen Staffeln, dass das noch detaillierter und noch besser wird. Ja,
auch mit diesen Prüfungen hat man irgendwie ein klares Gerüst, wo man sich schon drauf freuen kann. Was dann immer die Prüfung selbst ist, ist ja auch immer interessant. Und dazu scheint es ja dann immer auch so ein bisschen das Universum zu erweitern. Wenn man jetzt die Backstory von dieser Höhle zum Beispiel sieht mit diesem goldenen Volk.
Das stimmt.
Ist halt auch schon wieder cool.
Das ist wirklich cool. Ich finde, es ist halt alles cool. Es ist halt einfach ein toller Anime. Kann man nichts sagen. Den sollte man auf jeden Fall gucken. Können wir nur empfehlen. Den nächsten kann ich fast genauso weiterreden. Demons of the Shadow Realm oder wie ich es immer nenne, weil ich das immer nicht weiß, ob das Demons oder Daemons oder so heißt. Ich nenne es immer Band der Unterwelt. Muss ich sagen, in Mid-Season war ich so, fand ich nett, aber war noch nicht komplett hooked. Jetzt bin ich begeistert. Ich muss auch sagen, das nehme ich schon mal vorweg, wenn es diese Season nicht Nippon Sangoku geben würde, wäre das wahrscheinlich mein Platz 1 geworden. Diese ganzen, oh, wie heißen diese Geister?
Die Tsugai.
Tsugai, genau. Die, finde ich, wären von Mal zu Mal toller. Diese Arm- und Beintypen fand ich richtig geil.
Ich fand es vor allem auch interessant, dass sie es geschafft haben, eigentlich so eine Standardidee, oh, er hat große Arme oder große Beine oder so. Aber durch dieses Zusammenspiel von diesen Tsugai-Konstellationen war es dann ultra der nice Kampf. Also eigentlich was Einfaches haben sie übelst cool in Szene gesetzt und dadurch war es dann geil. Und das macht halt Bock auf mehr. Und was man noch alles geteased bekommen hat, dieser Mottenmann,
ja,
da freut man sich drauf. Und allgemein ist es halt immer wieder, es sprüht irgendwie vor Ideen, finde ich.
Das geht ja jetzt auch direkt weiter. Also da können wir nächste Season einfach wieder drüber reden. Und das solltet ihr auf jeden Fall gucken. Also es war ja hier vom Mangaka, oder der Mangaka, glaube ich, ist eine Frau, weiß ich gar nicht immer. Bei japanischen Namen, ich gucke dir nachher, bin mir auch nicht immer 100% sicher, ob es eine Frau oder ein Mann
ist. Aber ich glaube, es ist eine Frau.
Auch eine Frau von hier, Fullmetal Alchemist. Wenn ihr davon Fans seid, sowieso gucken. Allgemein, dieses Geschwister-Thematik ist auch sehr präsent. Und ich finde, alles toll daran. Er sieht toll aus, er hat eine gewisse Härte, hat aber auch coole Charaktere. Auch er hat auch so zwei laid-back-coole Typen. Also normalerweise hast du Kakashi oder Urahara. Dieser Anime hat quasi zwei davon.
Auch allgemein, wenn man so ein bisschen Yakuza mag, dann hast du ja auch coole Organisationen.
Das stimmt, auch Yakuza-Clan-Strukturen, das macht alles Spaß. Und man hat halt, wie gesagt, das Gefühl, man kratzt noch so am Anfang.
Ja, das stimmt, allgemein. Also in der ersten Hälfte dachte ich mir schon, okay, Aufbau. In der zweiten ist noch ein bisschen mehr passiert, aber auch immer noch Aufbau. Aber ich freue mich halt auf das, was jetzt alles kommt, deswegen haben es geschafft, was aufzubauen, bei mir jedenfalls.
Und es gibt bis jetzt zu viele nette Charaktere. Da wird es auch noch einen miesen Verräterus geben. Da wundere ich mich ganz halt, ist es der im Hawaii-Hemd? Ist es der mit dem Drei-Tage-Bart und der Brille? Jetzt war es auf einmal der Dicke, falls du dich erinnerst. Aber bin ich sehr gespannt, was man noch alles sehen wird. Und ich glaube, ich würde den erstmal abschließen, weil da reden wir nächste Season auch noch weiter. Ja. Und der ist auch so toll und bitte guck den. Den nächsten hast du nur drei Folgen geguckt.
Genau, ich wollte auf jeden Fall mal reingucken. Es geht jetzt um Mao. Und du hast ja alles geguckt, denke ich.
Ja, der geht auch direkt weiter. Ich habe jetzt nicht, also gestern kam Folge 14 raus. Ich habe jetzt Folge 13 geguckt. Nur Schande auf mein Haupt. Ja, also ich finde, am Anfang hat er sich sehr getragen bei mir durch die Inuyasha-mäßige Nostalgie vom Zeichenstil und allem.
Weil die habe ich auch bekommen. Auch so, was so die Kämpfe angeht.
Dann fand ich mittendrin doof, so dieses ganze Story-Konstrukt um Mao. Dass er quasi diesen Katzengeist, den Bösen, den hat er quasi in sich versiegelt. So ein bisschen wie das Neunschwänzige.
Ja.
Und sie aber auch zum Teil irgendwie, oder sie könnte ein Wessel werden, die Hauptcharakterin, und hat auch so ein bisschen was von seinen Kräften. Und er kann halt Jinchuriki-Mode. Und das war halt super lame, dass er sieht auch aus wie Jinchuriki-Mode. Jetzt in der zweiten Hälfte, seit dem Jinchuriki-Mode, hat man ein bisschen was erfahren zur Story. Erstmal das Erste, was ich mir von Anfang an gedacht habe, vielleicht ist die Katze gar nicht böse. Naruto würde das auch hinterfragen. Bist du überhaupt eine böse Katze in mir drin? Oder sind wir Freunde? Meinst du es auch wirklich böse mit dem Mädchen, mit der Hauptcharakterin? Oder willst du ihr Freund sein? Und das deutet sich jetzt immer mehr an, dass der Katzendämon eigentlich nur die ganze Zeit falsch verstanden wird von Mao und allen und dass der denen die ganze Zeit eigentlich nur helfen wird. Das ist so ein bisschen, was sie andeutet. Und man hat so ein bisschen erfahren, wie das mit Mao passiert ist. So Vergangenheit, warum der so unsterblich ist. Und es sind nicht nur er, 5 seiner Mitschüler wurden auch unsterblich gemacht, und zwar um ihn zu töten.
Okay.
Denen wurden alle so dämonische Kräfte gegeben, weil ihr Sensei, der hatte immer so eine Maske auf, und da, wenn er die abnimmt, war da so ein Dämon mit Tentakeln und kam so raus und hat sich gefreut und ihn kontrolliert. Und er hat 5 Schülern gesagt, ihr müsst Mao verfluchen und ihn töten, dann habt ihr es geschafft. Hier mit unserem Clan seid ihr geil. Und die trifft er jetzt in der zweiten Hälfte der Staffel nach und nach. Der eine kann zum Beispiel so diese fliegenden Feuergesichter, die du aus japanischen, auch aus Videospielen kennst, so fliegende Feuerköpfe, die kann er halt kontrollieren und rumfliegen und rumschießen. Das ist der erste. Der zweite kann so Pflanzenranken kontrollieren und die dritte Person kann jetzt so Krabben aus Wasser beschwören und so ein Kram. Und teilweise werden die jetzt seine Freunde und teilweise wirklich seine Feinde. Und die muss er jetzt nach und nach besiegen, um mehr Story-Intel zu kriegen zu damals quasi. Und die Katze hat auch die ganze Zeit gesagt, ich wollte dir nur helfen, weil alle, die du mochtest, wollten dich töten und haben sich gegen dich verschwört. Und man dachte am Anfang, naja, das ist Quatsch. Und jetzt erfährt man ja, seine 5 Mitschüler und sein Meister haben sich mit Dämonen verschworen, haben Dämonenfähigkeit bekommen und sollten ihn töten.
Ah ja, okay.
Und die Katze wollte ihn wahrscheinlich wirklich nur retten. Das ist jetzt ganz interessant. Es ist allerdings nicht so wie Inuyasha, weil Mao ist ein ziemlicher Langweiler. Muss man einfach mal sagen, ich würde mit Mao nicht chillen. Mao ist übelst lame. So, Mao ist immer nur so ein Arzt und der ist ein Arztdetektiv, ist er quasi. Also der erlöst immer nur Fälle.
Und sehr kühl dann dadurch.
Und ist sehr kühl, ist nicht so emotional. Die Kämpfe, wenn sie kommen, sind sehr kurz und meistens nicht so mega cool. Aber die Yokai und die ganze Welt drumherum vom Zeichenstil und Design gefällt mir aber sehr gut. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr so ein Top-Anime, wie ich am Anfang erwartet habe, aber er ist noch mal besser geworden jetzt zum Ende, dadurch, dass jetzt ein bisschen Story reinkommt und nicht nur random noch ein Dämon und noch ein Dämon und noch ein Dämon. Aber ich weiß nicht. Richtig empfehlen kann ich nicht, außer man ist Inuyasha-Fan, glaube ich. Dann hat man dadurch, durch die nostalgischen Gefühle, gibt einem das alles noch ein bisschen mehr. Aber designentscheidungsmäßig ist da ganz viel ganz schief gelaufen. Also erstmal Maus Verwandlung, aber auch, Mao hat ja so weiß-schwarzes Haar.
Ja.
Seine Mitschüler auch alle. Das heißt, in jeder Szene erkennst du genau.
Spot's the main character.
Ja, du weißt immer sofort, ja, okay, das war Maus Mitschüler, um den geht's jetzt in der Folge. So, das ist halt ein bisschen schade. Das ist es, was ich dazu sagen kann. Kann man aber noch gucken, macht zum Ende, wie gesagt, ein bisschen mehr Spaß. Ist jetzt aber, finde ich, deutlich schlechter als Inuyasha, obwohl es deutlich neuer ist. Das nächste, hast du das noch ein bisschen weiter geguckt?
Nee.
Okay.
Hast du es weiter geguckt?
Ich habe es durchgeguckt.
Okay, und?
The Warrior Princess and the Barbaric King. Ja, ging so beschissen weiter wie bisher. Ich ein bisschen besser fand sogar, ich habe ja schade gefunden, dass sie in der einen Szene auf einmal so gefühlt 10 Fantasy-Völker eingeführt haben und die null wieder eine Rolle spielten. Zum Ende der Staffel ging es noch dolle um die Zwerge. Die waren so in einer Zwergenmine in so einem Berg. Und dann ging es wirklich 2-3 Folgen drum, wo sie erklärt haben, wer sind die Zwerge, was machen die so.
Okay.
Das war, hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Hätten sie das an Anfang gesetzt und das von Volk zu Volk gemacht, anstatt alle Völker direkt in den Topf zu werfen, hätte mir besser gefallen, aber insgesamt ist trotzdem Quatsch. Also, das ist ein Fantasy-Hanebüchener Rom-Com-Anime, der nichts richtig macht. Die Fantasy macht er nicht richtig, die Romance macht er nicht richtig, die Comedy macht er nicht richtig, das ganze Universum macht er nicht richtig, den Fanservice, nicht mal das macht er richtig. Nichts macht dieser Anime richtig. Also es ist einer der schlechtesten Anime, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe und ich kann nur sagen, Finger weg davon. Also den kannst du mir auch nicht, also du kannst mir sagen, der gefällt dir. Du kannst mir aber nicht sagen, der ist gut. Weil dann geht die Diskussion mit mir los. Das kannst du aber wissen. Behaltet das für euch, wenn euch die Scheiße gefällt. Ich hasse diesen Anime, der ist scheiße. Der war absolute Zeitverschwendung. Wirklich.
Okay, ja, ich weiß schon, warum ich den nicht weitergeguckt habe. Aber dann weißt du jetzt Bescheid.
Ja. Willst du über den nächsten reden?
Ja, können wir machen. Der nächste war auf jeden Fall interessanter. Es geht um Liar Game. Und im Grunde geht es ja jetzt um die verschiedenen Ebenen dieses Spiels. Wir waren jetzt beim letzten Mal mit Season in dieser Hausszene, wo sie halt dieses Minderheitenspiel gemacht haben. Das ging halt noch, glaube ich, eine Folge weiter oder so und danach kam dann die nächste Runde. Und ja, es gibt dann so eine Art Loser Bracket und dann dachte ich erstmal, okay, nice, jetzt ist sie quasi mal auf sich allein gestellt und das war am Anfang auch so. Aber dann, wie es halt so sein musste irgendwie in dem Anime, war es leider wieder so, dass der Hauptcharakter durchs Fenster kommt und ihr dann einfach trotzdem wieder erklärt, was sie machen muss. Das hat mich halt schon wieder irgendwie gestört. An sich fand ich aber insgesamt die Spiele sind jetzt ein bisschen komplexer, teilweise geht eine halbe Folge erstmal Erklärung.
Das am Flughafen fand ich ziemlich cool.
Ja, das fand ich auch cool. Und auch mit diesen Checks, weil ich hatte die ganze Zeit gedacht, du kannst ganz viel andere Sachen verkaufen und verkaufen und so. Haben die leider ein bisschen erst zu spät gemerkt, weil sie dann das dramaturgisch wieder so krass rumreißen wollten. Hätte sie halt zwischendrin halt schon mal ein bisschen mehr etablieren müssen, finde ich. Aber fand ich auch besser als dieses Minderheitenspiel. Ich dachte mir noch, okay, wenn die da zu dritt sind und die immer 6 Stunden warten müssen, wie viel Downtime haben die dann beim Warten ohne Handy und so? Aber naja, das nur nebenbei. Ja, aber an sich, ich fand es interessant, vor allem, weil halt vieles dann nicht mit Gewalt gelöst wird diesmal, sondern wirklich Mindgames überall und die muss die Spielregeln irgendwie kennen.
Außer der Transsexuelle, der haut immer instant irgendeinem in die Fresse.
Stimmt.
In jeder Szene.
Du hast vollkommen recht.
Und dann sagt er, ich kann aber Karate.
Es löst es ja nicht. Stimmt.
Nee, das löst nie das Problem. Aber es passiert in jedem Spiel, haut der Transsexuelle wem auf die Fresse und sagt, ich kann wirklich Karate.
Fünft er da an.
Ja, also das hat mir aber gut gefallen. Ich fand auch dieses Mehrheitsspiel hat mir nicht so gut gefallen. Aber das Flughafenspiel hat mir richtig gut gefallen. Das würde ich am liebsten selber mal spielen, wenn man genug Leute hat. Und da muss ich auch sagen, da habe ich mich sehr stolz gefühlt, weil ich habe so oft richtig gecallt.
Ja, ja. Also das ist auch so ein Ding. Oft sind so die ersten paar Runden in so Spielen dann die Anfängerfehler, die man halt vielleicht schon kommen sieht, wenn man sich so ein bisschen mit auch Spieltheorie vielleicht auskennt oder halt allgemein schon viel gezockt hat. Da gibt's auch öfter mal so, wer muss jetzt wie was machen, damit der und der damit irgendwie einen Vorteil hat. Und so dieses logische Denken, das ist so dann die Serie für dich. Und vielleicht auch so Great Pretender, weil es ja auch viel um ja Schauspielerei auch geht oder wie lügt man am besten, wie bringt man den anderen dazu, vielleicht irgendwas fehlzudeuten und so weiter. Und davon bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Ist auf jeden Fall auch so eine Staffel, die jetzt in der Mitte knallhart aufhört und dann wahrscheinlich relativ schnell weitergehen wird. Das Spiel ist halt noch voll im Gange.
Die zweite Staffel ist auf jeden Fall auch schon angekündigt. Ich hatte auch in der ersten Hälfte so ein bisschen, ja, zieht sich alles, scheint das jetzt die ganze Zeit das Gleiche zu sein. Jetzt dadurch, dass immer wieder neue Spiele kommen, die immer wieder unterschiedlich sind, habe ich mehr Bock auf ein Anime. Ich habe auch überlegt, wenn ich mein Kind kriege, vielleicht zeige ich dem Kind nur so Sachen wie Gnosia und Liar Game und guck mal, was rauskommt beim Kind. Also nur so komische mentale Psychospielchen. Aber was anderes darf das Kind nicht gucken. Gibt es auch bestimmt echte Filme und Serien noch, wo es um sowas geht. Also wirklich nur so Mindgame-Shit. Das muss auch übelst interessante Kind werden, was dabei rauskommt, oder?
Kartenspieler.
Kannst du mir das Zimmer aufräumen? Kann ich oder habe ich oder werde ich es getan haben? Und dann rennt es so weg und wirft eine Rauchbombe. Nee, aber fand ich spannend. Also Liar Game hat mir gefallen. Sieht ein bisschen hässlich aus, der Anime, muss ich sagen. Also er sieht vor allem nicht hübsch aus. Es ist jetzt nicht grottenhässlich, aber es gibt so immer mal eine Szene, wo du denkst, ei, was ist da denn passiert? Wie sieht der Charakter gerade aus? So komisch verschoben. Aber mir macht das Spaß. Wenn man so auf Mindgames steht, ist genau das Richtige für einen.
Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen.
Ja, das nächste, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist Marriage Toxin. Hast du das noch weitergeguckt?
Das habe ich auch durchgeguckt, ja.
Ich fand's am Anfang richtig toll. In der Mitte hat es mich ein bisschen verloren. Ich fand halt das mit der Studentin diese Geschichte doof. Der mit dem Sofa im Wald. Der hatte schon Swag, aber ich fand das trotzdem, die Storyline hat mich nicht bekommen. Was mich bekommen hat und was ich jetzt shippe, sage ich so, wie es ist, ist er ja wohl mit der Hamstermeisterin. Also sorry. Also sorry. Also da hat, naja, er muss auch gar keine Frauen mehr kennenlernen, meiner Meinung nach.
Ist ja schon Third Base.
Ja,
bei Ace und Diamond zu bleiben.
Also ich bin auch immer, das hatte ich auch im Blue Orchestra, habe ich auch mit Leuten diskutiert. Und tut mir leid, er soll nicht mit der zusammenkommen, die so outgoing ist in der Jetztzeit, sondern die in sich in ihn verliebt hat, seitdem sie 8 Jahre alt ist. Und so eine Storyline gibt es auch im Blue Orchestra. Mhm. Die gibt es jetzt auch im Marriage Toxin und die gibt es auch bei Hinata. Und sorry, diese Frauen haben Vorrang.
Vor allem auch, wenn man die Folgen anguckt. Also die anderen Folgen gingen alle so 2,5 Folgen vielleicht. Die anderen Dates, sage ich jetzt mal, oder Aufträge. Und das war jetzt hier quasi die ganze zweite Hälfte, wo es halt darum ging, um diese Meisterin plus Backstory und dann halt gibt es ja noch diesen weißhaarigen Charakter.
Ja, also, sorry. Also ihr Ausschnitt ist ein bisschen überrepräsentiert in einigen Szenen. Aber ey, was stürzt mich? Ey, wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich da so, also ich steck mir jetzt nicht dabei die Hand in die Hose. Das nicht, aber ich mache jetzt auch nicht die Hand vor meinen Augen und sage, uiuiui, das darf ich nicht sehen. Das ist manchmal, finde ich nur das Kostümdesign nicht so cool. Das ist eher so meine Kritik. Aber sie als Charakter finde ich super cool. Wie sie eigentlich übelst extrovertiert und crazy ist, aber trotzdem ihre Unsicherheiten hat die ganze Zeit. Dennoch die Backstory, wie sie in ihn verliebt ist, eigentlich schon ihr ganzes Leben lang. Denn ihre übelst nice Hamsterarmee einfach.
Ja, safe. Die Tiershow auch am Ende.
Ja, also, sorry. Also, ich war am Anfang für die Dieben, aber die kann er die Nummer löschen. Alle Nummern löschen. Wäre ich sein Kumpel, hätte ich das gemacht. So, ich hätte gesagt, lösch jetzt hier die Nummern, außer von der Hamstermeisterin. Hast du mich verstanden? Sonst sind wir keine Freunde mehr. So, also, ja, dass jetzt am Ende wurden noch diese Tiermeister-Geschichte von den anderen. Den Tiermeister-Kampf fand ich ziemlich lame, wenn ich ehrlich bin.
Also, ich fand den mit den Vögeln und den Speer, den habe ich noch, den fand ich ganz nice. Der ging ganz gut ab, aber ich fand, dazwischen gab es halt, weil es halt auch so lang ging, viele Folgen, wo die halt nur auf dieser Ödlandinsel sind, wo dann immer, oh, wir sind das und das Squad, dann ist das Squad in einer Sekunde weg, dann kommt das nächste Squad. Weißt du, du warst ganz lange so in so einem Zwischending, wo die halt von A nach B laufen. Das fand ich vom Pacing leider nicht so gut. Ich weiß nicht, da hätten sie irgendwie was Besseres machen können und vielleicht sich eher auf 2, 3 Tiere spezialisieren und die dann cool inszenieren. Weil so dieses Faultier-Squad oder so hätte ich auch gerne mal in Action gesehen.
Ja, ich fand halt, diese Tiermischungen waren eher mein Problem, weil die halt auch nicht cool waren.
Der Haupthauptbösewicht mit seiner Chimäre da.
Also ich bin der größte Befürworter von Chimären. Versteht mich nicht falsch. Aber das muss auch richtig gemacht sein. Und die machen es nicht richtig. Ich war einfach, ja, wir kloppen alles zusammen.
Es war so ein Resident Evil Endgegner.
Ja, fand ich wirklich nicht cool. Mir geht's auch nicht so viel ums Kämpfen im Anime. Ich finde diese persönlichen Storylines viel interessanter. Ich fand jetzt ganz cool diesen Assassinentöter. Der mit den weißen Haaren, den fand ich ganz cool als Charakter. Weil der wurde nur eingeführt, der stammt bestimmt auch von einer der Assassinenfamilien ab oder so. Oder seine Frau stellt sich raus, ist eine der großen Assassinenfamilien irgendwie.
Sie ist auf jeden Fall sehr gechillt für das, was passiert.
Vielleicht, weil sie selber so stark ist und weiß, wie stark er ist und es genau einschätzen kann oder so. Mal gucken. Der hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen als so Buddy. Das hat mich ein bisschen an Tojima erinnert, wenn auf einmal so eine Parallel-Storyline aufgeht, wo einer richtig OP ist.
Ja, und der auch so Sakamoto Days, irgendein Auftragskiller, der war ja dann eigentlich doch mit der Hauptcrew chillt.
Ja, also der hat mir gut gefallen. Wie gesagt, die Hamstermeisterin, it is. So, also die zweite Staffel. Ich weiß auch nicht, warum hier jetzt nicht direkt die Hochzeit kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Du wirst dich schon freuen auf mich mit der zweiten Staffel. Wenn ich auch bei jeder, die wir kennenlernen, sage, ja, nee, die Scheiße. Ich hasse die. Und überhaupt, die ist auch überhaupt kacke und hässlich und kann nix. Und so, ja, wieso, die ist doch Krankenschwester, die hat doch das Leben von den Kindern gerettet. Sie ist nicht die Hamstermeisterin, das wird meine Antwort sein. Dadurch hat die Serie auch so einen Platz in meinem Herzen, weil wenn ich so ein Paar so sehr schippe in einer Serie, dann macht das was mit mir. Dann will ich auch weiter gucken. Ich würde vielleicht jetzt ganz kurz eine Sache in der Reihenfolge ändern, weil ich da finde, das kann man gut aneinander stellen nach Marriage Toxin. Das ist Kill Blue.
Ja, ja.
Denn hier
geht es ja auch um Auftrags.
Auch um einen Auftragskiller, bloß der wird geschrumpft, so ein bisschen Conan-mäßig, kommt an die Schule und muss da das Herz von einer quasi erobern, damit sie nicht wen anders heiratet, um eine Familie zu beschützen, die Traditionen und Geheimnisse. Jetzt ist es so, er sieht sie eher als Tochter, wird in der Geschichte klar, aber man merkt, sie findet ihn schon ganz gut, was so ein bisschen unangenehm ist. Auch für ihn, aber die Serie geht ganz gut damit um. Hm. Er sagt, das ist ja ekelhaft, ich bin wie dein Vater und nicht wie dein sonst was. Und die machen sich auch öfters lustig und sagen, du verhältst dich wie ein alter Mann. Und es gefällt mir ganz gut. Das ist schwierig zu erklären. Am Anfang war ich bei Marriage Toxin, fand ich besser. Dann mittendrin fand ich Kill Blue besser. Jetzt am Ende fand ich wieder Marriage Toxin besser. Aber Kill Blue hat mir trotzdem jetzt zunehmend mehr Spaß gemacht, weil am Anfang die ersten Charaktere, die eingeführt wurden, waren halt auch nicht so die coolsten. Die späteren gefallen mir alle besser. Am Anfang gab es so einen Dude mit einem Schnuller. Und jetzt, dann kam so ein Sport-Supergenie, der in 3 Sportarten der Beste war. Und jetzt kamen so 2 Brüder. Und die sind ganz cool. Und das Lustige ist, die Klasse wird nicht nur immer voller, weil die werden ja immer nur gejagt von Teenies, so Scott Pilgrim-mäßig, sondern die kommen am Ende auch immer in die Klasse. Und das Geile ist, die kommen nicht nur in die Klasse, sondern die Hauptcharaktere sind alle in der Haushalts-AG, wo die kochen und Wäsche machen und so einen Kram lernen. Und da gehen auch immer alle rein. Und das ist irgendwie ganz geil, dass die dann alle Haushalt machen, die ganzen Assassinen und so. Das ist ein Humor, der für mich teilweise funktioniert. Und ich mag gerade einige der Charaktere gerne. Gerade die Nebencharaktere, die Haushalts-AG-Leiterin, in die hat sich nämlich einer der Assassinen verliebt. Der hat gesagt, ich will jetzt nicht mehr was von den Hauptcharakteren und von der Blonden. Mach das alleine, weil ich lieb jetzt hier die andere. Und dann ist sie so, hä, was? Und dann so, er so, ja, geh auf ein Date mit mir. Und sie, okay. Und dann weiß sie gar nicht, was. Und dann geht's um dieses Date auch in der Story. Und das ist super cute und so. Und was ich eben schon gesagt habe, wenn ich ein Paar schippe, dann macht das was mit mir. Und dieses Paar schippe ich jetzt. Sie sieht aus wie in Kuroko, übrigens in weiblich. 1:1. Gefällt mir auch ganz gut. Ich finde Marriage Toxin noch ein bisschen besser, gerade weil die Kämpfe auch noch ein bisschen besser sind. Aber ich glaube, wenn einem Marriage Toxin gefällt und wenn einem Sakamoto Days zum Beispiel gefällt, was du auch schon als Vergleich rangezogen hast, dann gefällt einem auch Kill Blue.
Ich glaube, für das Genre gibt es halt gerade echt viele Ableger, ja.
Das stimmt. Kill Blue gefällt euch aber nicht, wenn ihr Kurokus Basketball mögt. Das dürft ihr nicht verwechseln. Dann ist das nicht euer Anime. Aber Sakamoto Days, Marriage Toxin, das kann man schon alles zusammen machen. Okay, das wollte ich eigentlich nur zu Kill Blue sagen. Dass ich finde, die neuen Charaktere haben viel rausgerissen in der Serie.
Ja, als nächstes haben wir dann Petals of Reincarnation.
Ja.
Und das hat uns ja auch zur Mid-Season schon ganz gut gefallen. Mit ein paar Charaktereigenschaften, die vielleicht nicht ganz nachvollziehen konnten. Aber im Grunde geht es jetzt irgendwie in der Mitte auch eine ziemliche Kehrtwendung, fand ich so, wer jetzt gegen wen kämpft. Und zwar ist es jetzt so, dass er sich ja vorgekämpft hat zu diesem vermeintlichen Hauptbösewicht. Ich glaube, Jiang Zhu oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, auf wem er genau beruht, aber es ist halt so der Main-Antagonist. Da ist er jetzt im Schloss und es kommt halt raus, dass er quasi mit seinem Bruder schon unterwegs war und eigentlich die Hauptorganisation unter diesem Roboter-Neumann-Mädchen, dass sie quasi kontrolliert wird und jetzt schiften sich quasi die Seiten. Das heißt, der Hauptcharakter ist jetzt als Wiederkehrer auf der Seite von den Regierungsagenten und die kämpfen jetzt gegen das alte Hauptsquad, was quasi also schon hauptsächlich unter bösem Einfluss steht, aber ein paar sind auch dabei, die halt da mitgehen, zum Beispiel Tesla oder Edison und sowas.
Ja.
Und das ist dann so der Aufhänger für die zweite Hälfte.
Also ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht von der zweiten Hälfte. Ich fand es am Anfang, wurde es immer geiler, immer geiler. Ich dachte, das ist so eine Teenie-Machtfantasie, die man entwickelt. Aber ist es dann leider nicht mehr, weil er einfach andauernd sagt, ja, deine Kräfte, die sind zwar voll OP, ah, die wären zu stark, die will ich nicht. Deine Kräfte, nee, wäre auch zu leicht, will ich nicht. Also am Anfang ist er wie so ein Solo-Leveling-mäßiger Charakter, der so, ich will stärker werden, ich will stärker werden. Und das macht ja auch Spaß, keine Frage. Aber irgendwann ist es komplett irrational. Er nimmt die ganze Zeit irgendwelche Kräfte nicht und dann in der nächsten Szene sagt er, oh, ich weiß gar nicht, wie ich den besiegen soll, der ist eigentlich viel zu stark. Hätte ich mal noch mehr Kräfte. What the fuck?
Ja, vor allem am Anfang hat man ja schon die Situation etabliert, dass er mit einem Kameraden, mit diesem Soldaten, sich quasi auf einem positiven Weg, zumindest unter den Umständen, die Kraft holt und damit dann halt weiter agieren kann.
Das machen die anderen ja sogar auch. Die liegen teilweise auch im Sterben und sagt, ey, du kämpfst für unsere Sache weiter, nimm wenigstens meine Kräfte. Und er so, nee, will ich nicht.
Wie Ash, der irgendwelche coolen Pokémon freilässt.
Aber auf mal 10.
Ja.
Also wirklich, als hätte er direkt Glurak, in dem Moment, wo es sich entwickelt, hau ab jetzt. Nee, und allgemein, auch die Gegnercharaktere, die sind teilweise mir zu OP geworden, was die können. Ich habe das schon wieder alles vergessen, aber ich weiß, die sind eigentlich wie Götter.
Ja, das teilweise schon.
Weil die sollen ja aber realistischer eigentlich sein an ihren Talenten und nicht einfach, sorry, das ist so, das ist.
Wen genau meinst du jetzt, Tesla und so weiter?
Ja, ja, also selbst die Fate-Beschwörungen ihrer historischen Person sind ja übelst denn down to earth im Vergleich mit denen von Petals of Reincarnation.
Ja, also wir reden hier schon so von Satellitenlasern
ja, und sowas
in die Richtung.
Und automatische Erkennung, überall auf der Erde wirst du automatisch abgeschossen und so. Das hat, ist mir, also ich guck's noch weiter, weil ich die Action-Szenen und so hoffe ab und zu auf einen Metakampf, aber rechne ich auch nicht mehr mit.
Ich fand halt auch leider dann dieses neue Squad, was dazukommt. Man ist ja dann quasi auf der Seite dieser, wie nennen die das, Sünder, ich glaube auf Deutsch, dass man die quasi nochmal sieht und dann kommt halt so ein Moment, wo halt ein Squad reinkommt und man denkt, okay, nice, neue Charaktere, was können die alles? Aber die werden eigentlich in einem Kampf quasi verbraten. Und der eigentlich mit der coolste Charakter zumindest finde ich noch diesen Alan Smithy, diesen Graham Man, der halt kein Gesicht hat, weil der nochmal ein bisschen, weiß nicht, macht das nochmal ein bisschen spannender, weil er noch irgendwie eine dritte Organisation am Start ist und er mit seiner Fähigkeit auch irgendwie ganz cool ist.
Ach, der wird bestimmt so wie der Dude aus To Your Eternity und am Ende ist einfach Gott, sage ich dir jetzt schon.
Das weiß ich nicht.
Der ist am Ende eh Gott. Ist Alan Smithy gleich Gott, sage ich so, wie es ist.
Aber er ist ein ganz schön jähzorniger und böser Gott.
Hast du die Bibel nicht gelesen? Ich würde sagen, er ist ein ziemlich relatable Gott aus der Bibel.
Nein, man kann ja mal sagen, der Name ist ja von diesem Regisseur Pseudonym. Wenn du keinen Bock auf deinen Film hast quasi, dann kannst du diesen Namen nehmen. Dass du da nicht mit dem Namen drin stehst. Also könnte man ja so rein interpretieren, dass er quasi was geschaffen hat mit diesen Zweigen, aber die Schöpfung, die rausgekommen ist, scheiße findet und jetzt dagegen agiert. Einmal gucken. Aber wie gesagt, weiß nicht, wenn ein neues Squad kommt, hat man Bock wie bei Bleach, dass dann geile Kämpfe kommen und eine Kraft ist geiler als die andere. Und das war dann hier eher so, oh, neues Squad und dann kommt ein ja, Antagonisten-Mädchen und die lasert die dann weg, so nach dem Motto. Das war halt irgendwie verschwendet.
Ich muss sagen, am Anfang wäre das Platz 2 oder 3 bei mir in der Season gewesen. Jetzt ist es nicht mehr in meinen Top 5 drin. Sage ich so, wie es ist. Also da, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ist für mich jetzt der kleine, schlechte Bruder von Fate geworden. Vielleicht gefällt mir noch mal einiges besser. Ich werde es weiter gucken.
Ja, es ist so ein bisschen, befriedigt das Bedürfnis wie Record of Ragnarök.
Ja.
Man guckt halt, okay, vielleicht ist eine Beschwörung ganz cool. Dann hast du da vielleicht mal einen Kampf mit und dann Mehr erwartet man da, glaube ich, nicht.
Das einzig Positive, was ich dem Anime noch abgewinnen kann, ist, dass der mal andere Charaktere beschwört als sonst immer überall, wenn historische Personen. Es wird nicht zum 20. Mal Napoleon oder sowas beschworen, sondern ein bisschen was Eigenes. Das ist ganz cool. Aber an sich würde ich ihn nicht mehr empfehlen. Das ist wichtig. Als nächstes ist der einzige Anime, den ich diese Season jetzt wirklich nicht mehr geschafft habe, zu Ende zu gucken. Schande auf mein Haupt. Aber ich möchte jetzt auch mal ein paar Ausreden nennen. Okay? Okay? Dann können wir auch einen Timecode jetzt hier mal Gavas ausreden kurz. Ich hatte ultra Rückenschmerzen, ne? Dann, bei mir die Nachbarschaft ging so hart ab. Ich habe mir jetzt geräuschunterdrückende Kopfhörer geholt, wobei ich sagen muss, diese halten 24 Dezibel Geräuschunterdrückung, ist nicht das Wahre. Ich hätte gern 100, glaube ich, 100 Dezibel. Ja, die gibt's gar nicht zu kaufen, 40 ist Maximum, was ich gefunden habe. Das hatte ich noch und durch die Hitze ist andauernd mein Laptop,
unnormal, ja.
Mein Laptop ist einfach ausgegangen. Und wenn euer Laptop, weil der so heiß ist, einfach ausgeht, ich weiß nicht, wie ihr es habt, ich warte denn ein paar Stunden, bevor ich ihn wieder anmache.
Ich habe auch meinen Ventilator auf das Modem gerichtet, damit ich die ganze Zeit auch Internet habe, weil das hat auch geschwächelt. Und dann schwitze ich lieber.
Ich hab halt dann immer gewartet, bis nachts wird und habe dann nachts die Sachen, die ich auf dem Laptop gucken musste, habe ich dann halt nachts geguckt. Und die anderen dann auf dem Fernseher und so tagsüber. Aber da kam halt einiges dazwischen. Und ich habe mir noch ein neues Handy besorgt. Gut, das ist jetzt nicht so ein Mega-Ausrüstung, das habe ich einfach gemacht und eingerichtet, aber es braucht ja auch Zeit. Und dann habe ich überlegt, von allen Sachen, was lasse ich weg, und ich habe mich für Booster Fighter entschieden. Da haben wir im Mid-Season gesagt, was unser erster Eindruck war. Ich würde jetzt kein finales Fazit zu dem Anime führen, weil wir es halt nicht zu Ende geguckt haben, aber das könnt ihr ja machen. Wenn er euch gefällt, guckt ihn weiter.
Ja, ich habe ihn halt auch zum Mid-Season geguckt, aber ich habe ihn gedroppt, bin ich ehrlich, weil hat mich von der Machart nicht angesprochen, der Humor hat sich nicht getragen. Da gab es bessere Sachen.
Ich hätte ihn nur gern zu Ende geguckt, um ihn berechtigt zu haten. Das wäre das Einzige gewesen. Aber das kann ich jetzt nicht. Darum erkläre ich jetzt nur, warum ich ihn nicht zu Ende geguckt habe.
No.
Oh, jetzt kommt mal wieder was richtig Tolles. Akane Banashi. Das ist, hat mir ja schon erzählt, Rakugo Shonen mit einem jungen Mädchen, was jetzt ihren Vater rächen will quasi, der verbannt wurde aus der Welt des Rakugo. Und es wird toller und toller. Und ich weiß noch, das war eine Nacht, wo ich dachte, oh scheiße, ich muss jetzt noch für die Podcast-Folge Anime gucken, wo man dann so 1 Uhr nachts noch weiß, oh, jetzt noch 6, 7 Folgen gucken. Und ich mach an und so nach 10 Sekunden fange ich an, mit dem Opening zu tanzen.
Opening habe ich die ganze Zeit im Kopf.
Ja.
So gut.
Und freue mich übelst. Und auch die Serie, man denkt, das ist voll das langweilige Thema. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich hing jedem Charakter an den Lippen.
Ja, ich habe auch ein bisschen reingeguckt. Ich habe es jetzt auch nicht ganz geschafft, aber ich finde auch gerade den Anfang richtig gut. Gerade die erste Folge, wie die aufgebaut ist mit dem Ende dann, das ist richtig stark. Wenn man es jetzt, stell dir vor, du wüsstest es jetzt nicht, weil es schon im Klappentext stand oder sowas oder du hast irgendeinen Trailer gesehen, sondern wie das so gemacht ist, wo man dann am Ende der ersten Folge quasi entlassen wird. Das ist schon mal ein nicer Auftakt und dann schaffen sie es halt auch, da Herzlichkeit reinzubringen und halt immer wieder so diesen Optimismus zu leben. Das finde ich geil.
Und vor allem, ich kann schon mal erklären, sie wollte ja vor allem ihren Vater rächen und jetzt in Staffel 1 am Ende, da kommt sie zu einer Gelegenheit, wie sie dem, der ihr Vater verbannt hat, fragen kann, warum hast du das gemacht? Und Akane ist halt auch nicht auf den Mund gefallen und hat Selbstbewusstsein, die macht das auch ordentlich. Und das Krasse ist, er erklärt ihr das komplett. Und man hört das und denkt sich so als, also ich fühle den Opi, ich kann den schon nachvollziehen. Und dann erklärt ihr das und sie merkt dann auf einmal auch, scheiße, ich kann ihn auch ein bisschen nachvollziehen.
Okay, es ist interessant, dass sie das schaffen.
Dass man das schafft und dass jetzt nicht die Serie damit vorbei ist, dass sie jetzt Resolution für sich hat und ihren Vater diese Hauptstoryline quasi, sondern das heißt, ja gut, dann muss ich jetzt halt auch noch, jetzt Rakugo ist jetzt mein Ding. Also unabhängig vom Vater merkt man, das ist jetzt ihrs einfach und sie liebt Rakugo und sie wird weitermachen.
Und sie schafft quasi die nächste Generation dieser Kunst dann in seiner Familie.
Genau, und vor allem in der zweiten Staffel wird es halt interessant, habe ich schon gelesen, geht es darum, wie sie die Aufstiegsprüfung macht, zum nächsten Rang quasi. Jetzt hat sie quasi.
Prüfungssituationen sind auch immer gut.
Genau. Und jetzt gab es auch schon ein Turnier am Ende von der ersten Staffel. Das war auch sehr cool, weil da
wurde. Es gibt auch richtig dann so.
Wo die gegeneinander antreten. Aber halt eine Einzelperformance ist bisher. Vielleicht kommt auch noch was anderes. Kenne ich mich nicht so aus. Aber das Interessante war, die Ansätze. Der eine macht dann halt zum Beispiel sehr Comedy-mäßig. denn die nächste war so eine Synchronsprecherin aus Anime, die hat das alles sehr dramatisch, theatralisch gemacht, dass alle geheult haben und so. Und dann wurde auch erklärt, naja, jetzt hast du was für eine Auftrittsposition. Der eine hat sie alle, dass sie sich totgelacht haben, die anderen hat sie emotional komplett fertig gemacht. Egal, wer jetzt dran ist, die Leute haben keine Aufmerksamkeit mehr. Mhm. Und dann muss der nächste Act, überlegt sich denn da zum Beispiel was, okay, wie kriege ich jetzt die Aufmerksamkeit zurück? Wie arbeite ich jetzt, um alle wieder reinzuholen und so?
Ein bisschen Energie wieder erzeugen.
Genau, und eigentlich wahrscheinlich auch so eine Gedanken, die ein DJ auf dem Dancefloor hat oder so, die müssen sich die Rakugo-Macher halt auch machen, die Rakugo-Artists. Und das gefällt mir so gut. Also auch wie denn die Geschichten erzählt werden, wie erzählt wird, das ist die Besonderheit. Der erzählt immer Geschichten auf die Art und Weise. Die erzählt die auf die Art und Weise. Das ist das Besondere bei der Person. Und das ist so geil, weil das so viele Beobachtungen sind, wo man dann drüber nachdenkt, ach stimmt, ich kannte auch eine Person, die hat immer diese Gag-Struktur gemacht. So, und das ist halt super spannend, wie Comedy halt auch, wenn man sich mit Comedy beschäftigt, kann man das wahrscheinlich eh noch mehr, aber wie du es richtig zerlegen kannst, die Struktur und Sachen lernen und verbessern kannst. Und was ich halt auch toll fand, am Ende gab es noch so eine coole Party-Szene, wo die so einen komischen Kappa-Dance im Suff machen. Das fand ich geil. und sie lernt jetzt zum Beispiel auch noch Instrumente am Ende der Staffel, weil es heißt, ein richtiger Rakugo
Multitalent.
Weil die muss halt auch die Trommel spielen können, damit andere Rakugos den Kappa-Dance machen können im Vollsuff, sonst ist sie kein echter Rakugo. Und dann fängt auch einmal an, der Opi aus den ersten Folgen, ihr Sensei, ist dann auch auf einmal übelst besoffen und macht einen albernen Tanz. Und das ist alles so herzlich und macht so viel Spaß. Und am Anfang war ich ein bisschen überfordert von ihren ganzen Mitschülern, die sie hat, wo sie von jedem so ein bisschen lernt, was der kann. Und mittlerweile ist es so, die wachsen einem zunehmend ans Herz. Und ich, spätestens ab Staffel 2, glaube ich, fühlt sich das an wie eine richtige kleine Familie. Und das finde ich toll. Und Akane Banashi hat, glaube ich, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und ich finde es richtig ein schönen Anime. Und ich bin richtig hyped für Season 2 und kann es nur empfehlen.
Ja, finde ich gut. Die drei Folgen, die ich geguckt habe, wie gesagt, die haben mir auch gefallen. Ich habe es halt zeitlich nur leider nicht geschafft. Finde ich gut. Schöner Eintrag dann wieder. Genau, beim nächsten. Das hat mir eigentlich auch recht gut gefallen. Es geht um Kojima, Why Sing When You Can Warble. Und wie das halt so ist mit Zugvögeln, die müssen halt irgendwann auch wieder nach Hause. Und das hat sich zur Mid-Season halt auch schon so ein bisschen abgezeichnet. Da gab es mal so einen Moment, wo sie quasi schon mal so eine Art Generalprobe hatten jetzt mit dem Wegflug. Und das haben sie eigentlich ganz gut wieder eingefangen. Dann haben sie wieder quasi Hoffnung geschöpft. Aber wenn es dann halt irgendwann wärmer wird, hat man dann halt gesehen, wie der Hauptcharakter damit ein bisschen schwaggelt und gemeint hat, wird jetzt noch nicht Frühling, ich habe immer noch Winterklamotten an. Weißt du, er wollte es halt nicht einsehen. Und dann, finde ich, schaffen die es aber am Ende ganz gut, dass sie diesen Abschied noch mit ein paar schönen Szenen davor halt zeigen und dann...
Boah, das klingt, als würde ich übelst heulen beim Gucken.
Also, sie machen dann halt so ein Fotoshooting, da habe ich ja auch ein Bild geschickt. Aber sie müssen ja zum Beispiel verstecken, dass er so ein Vogelwesen ist, damit nicht alle komisch gucken und ausrasten. Und dann tun sie halt so, als ob das Firmenmaskottchen ist und die brauchen halt da jetzt so ein Promo-Foto. Und dann sind sie halt in dieser Agentur und dann, oh nein, ich habe mit dem Schnabel getrunken. Und die eine Frau guckt mich schon so komisch an, warum ist da kein Reißverschluss an deinem Kostüm und sowas. Und das ist halt immer alles ganz lustig. Und am Ende ist es dann aber, der Abschied ist halt eher so, dass es ein optimistischer Abschied ist. Also sie lernen eher, dass es halt dazugehört, auch mal sich vielleicht nicht zu sehen. Und dass sie sich halt auf jeden Fall auch irgendwann wiedersehen werden. Plus, was ich halt cool finden würde, wenn sie halt dann mal nach Russland fahren, wie so ein Urlaubstrip, und dann mal bei Kojima sind und bei ihm die ganzen Gebräuche und so kennenlernen. Das fände ich ganz interessant. Ich glaube, der Manga geht noch ein bisschen weiter. Ich habe aber keine Ahnung, ob da jetzt groß was kommt oder nicht. Das ist halt echt so ein Ding, was eher nicht so die große Viewerschaft hat, denke ich. Aber wenn man Slice of Life mag und das jetzt nicht ums Dating gehen soll, darum geht es jetzt wirklich nicht, sondern eher so um Freundschaft oder auch um Geschwister und Familie mit einem bisschen skurrilen Sidekick, dann kann man da auf jeden Fall mal reingucken.
Klang auch immer ganz gut. Wie gesagt, das Ende klingt trotzdem so, als hätte ich geheult.
Das weiß ich nicht, das kann natürlich sein.
Aber ich mag auch so, wenn so zwei Samurai auseinandergehen und sagen, ja, wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder oder auch nicht, egal. Und beide sind zufrieden damit. Ist schon immer gut. Ja, klingt aber auch nach einem Ding, was in einer Staffel gut abgeschlossen sich anfühlt zumindest.
Den könnte man jetzt natürlich in Zyklen denken. Ich weiß halt nicht, wie lange der Manga jetzt noch geht. Aber was ich halt lustig finden würde, wäre, wie gesagt, diese Reise. Müssen wir mal gucken.
Ich glaube, dann würde ich zum nächsten kommen. Den hast du ja noch ein bisschen geguckt, hast du nicht ganz geschafft, aber...
Bis Folge 10 ungefähr.
Fast geschafft, ist Aaron the Southpaw. Das ist ein Trip, sage ich euch, Leute. Also erstmal, Das ganz Komische ist jetzt, wenn man die ganze Staffel gesehen hat, die Erzählstruktur von Aaron the Southpaw.
Das muss ich auch sagen.
Das andauernd Zeiten wechselt aus Sicht von dem Charakter, weil immer wenn...
Das stört mich gar nicht so, wenn man das so macht und dann halt die andere Seite nochmal sieht, aber ich finde, sie haben es sehr stark fragmentiert und dann hast du immer nur so eine Jahreszahl eingeblendet. Und wenn man immer ein bisschen dazwischen Zeit hat oder so oder was anderes noch guckt, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, ach, das war jetzt die Zeit, weil es gibt nicht nur ein oder zwei, sondern ich glaube vier oder so. Auf jeden Fall, da haben sie es ein bisschen übertrieben. Ansonsten wird jetzt halt beleuchtet einmal Aaron und noch ein neuer Charakter wird eingeführt, die es in der ersten Hälfte noch nicht gab, so ein Supermodel.
Ja, Ai Asakara. Ja,
Aikishi oder so.
Jedenfalls, die ist halt ganz interessant, die ist quasi das perfekte Model. Von der wird gesagt, die hat halt schon als Kind sich den Finger in den Hals gesteckt und dann ist die Mutter zum Arzt und der Arzt hat gesagt, nee, aus irgendeinem Grund, die kotzt nur exakt die Kalorien ja. Und die Vitamine und Nährstoffe aus, die überschüssig sind. Also kein Stück magersüchtig oder so, wirklich nur immer perfekt die Linie. Und dann wird auch erklärt, als kleines Kind, wenn alle am Strand spielen, geht sie mit Sonnenbrille und Sonnenhut unter den Sonnenschirm und sagt, nein, das ist nicht gut für meine Haut. Und die finde ich interessant, weil die halt Club 27 sein will. So wie Kurt Cobain, Amy Winehouse, und die sagt, ich bin mit 27 perfekt auf der Höhe meines Seins, da will ich sterben. Und dann ist es die ganze Zeit so komischer Meta-Vibe, dass die ganze Zeit von Selbstmord redet und so. Und ihre Mutter sagt auch, ja, ist okay, mach das Beerdigungskleid.
Ja, also sie beziehen das schon eher auf dieses, ich verblühe dann, ist die Blüte vorbei sozusagen. Wie so ein Feuerfunke, der halt einmal richtig aufblüht.
Also
aber
meiner Meinung nach wollte die sich wirklich einfach umbringen. Ich glaube schon, dass die...
Nee, weiß ich nicht genau.
Doch, die hat doch auch sogar gesagt...
Also ich weiß, ich habe nicht alles geguckt, vielleicht kommen da noch ein paar Szenen.
Also meiner Meinung nach, ich hätte schon so gesagt, dass die sich wirklich umbringen wollte. Und dass das nicht nur ein metaphorischer Tod ist, von dem die geredet hat. Gerade in Japan ist Selbstmordkultur, glaube ich, nochmal anders. Ich kann verstehen, was du meinst, dass man das so interpretieren kann. Aber ich glaube, in dem Fall hat die schon von, ich bringe mich umgeredet.
Okay, na gut, dann hast du ein paar Folgen mehr geguckt. Und sie gerät dann halt an den Hauptcharakter. Und der hat ja eh schon gesagt, dass er ein Supermodel will in der ersten Hälfte. Und er wird halt nicht sympathischer.
Nee, aber sympathisch ist gefühlt in der Serie eh niemand. Also wirklich niemand. Weil Aaron ist auch, also es gibt noch so, also in Aaron the Southpaw gibt es eine der größten Quatsch-Szenen der Season auf jeden Fall. Also, oh Gott, da ist so eine Kunstausstellung in New York. Und in dieser Kunstausstellung, der Graffiti-Künstler, der da arbeitet, soll so live draußen währenddessen so ein Bild malen. Und dann kommt so Aaron hin, bei so einem übelsten Presse-Event, geht so durch die Absperrung mit einer Sprühdose und fängt an, ihn zu crossen. Und einfach sein Bild zu bemalen. Und dann haben die auf einmal ein Graffiti-Battle auf der Straße. Und dann aus dem Nichts kommt so ein Typ und ballert auf die und schießt auf die.
Was? Ja. Moment.
Weil irgendwie hat irgendwer dieser Künstler, durch den hat er irgendwie Geld verloren oder so, oder durch irgendwen, der da arbeitet in dieser Galerie. Okay, okay. Und dann kommt einfach random, während die da Graffiti an die Wand sprühen, so ein Typ und ballert auf die, weil es ja New York Straße.
Drive-by.
Ja, so. Und dann wird er überwältigt, verhaftet und so. Und dann sieht Aaron so das Loch in der Wand vom Einschuss und macht das so zum perfekten Graffiti. Das war so eine bescheuerte Szene. Und vorher geht sie noch viral, weil sie einfach wie Spider-Man von den Dächern New Yorks von Dach zu Dach springt und überall auf den Dächern Graffiti macht und das livestreamt währenddessen. Und dann wollen alle unbedingt mit Aaron zusammenarbeiten. Und ich denke mir so, will die keiner verhaften?
Die Managerin hat gesagt, sie soll sich da irgendwie aufbauen und so. Und sie dokumentiert einfach ihre Sachbeschädigung.
Ja. Aber wenn du diesen Parcourslauf sehen würdest, wie sie von wirklich wie Spider-Man durch.
Ja, wahrscheinlich wie bei Mirror's Edge auch.
Dann. Ja, ja. Also es ist völlig
drüber. Es klingt eigentlich nach einem Anime-Moment. Aber irgendwie ist er ja auch nicht so smart.
Ich weiß. Weil der Anime ist ja eigentlich mega down to earth und mega im Realismus angesiedelt. Außer Aaron.
Aber so ist das in New York.
Ja, in Deutschland wäre sie German suplexed worden.
Das stimmt.
Also, das war richtig Banane. Allgemein, es heißt Aaron the Southpaw, aber der Anime geht um Koichi. Er ist für mich der absolute Hauptcharakter durch die Serie weg betrachtet. Klar, wir wechseln immer die Perspektiven, aber jeder denkt immer nur an Koichi. Aaron denkt an Koichi, dann denkt hier die Ex von ihm, die ja betrogen hat, Model denkt an Koichi, denn das Supermodel denkt auch an Koichi. Koichi denkt sowieso nur an Koichi. Also, das fand ich alles ganz gut. Ich finde aber, das Problem ist, ich mag die Moral der Serie nicht. Weil du hast jetzt das Finale nicht gesehen, aber ich sag euch mal die Moral der Serie. Wenn du halt ein talentloser Bastard bist, dann gib dir wenigstens Mühe. Und wenn du halt irgendwann einsiehst, dass du kein Scheiße bist, dann hast du es wenigstens versucht. Das ist so die Message vom Film. Die Serie sagt dir nicht sowas wie, wenn du lange genug trainierst, kannst du dich auch verbessern. Nee, die Serie sagt, nee, scheiß, wusst nicht. Einmal scheiße, immer scheiße. Aber wenn du halt scheiße bist, musst du wenigstens durchziehen. Und dann gibt's im Finale, das hast du jetzt nicht gesehen, gibt's so ein Fotoshooting. Mhm. Da gibt's so einen riesigen Fotografen, der immer erzählt, was
für
ein
Genie ist. Ja, geht ja noch mehr in diese Model-Richtung und diese Promobücher, ne?
Ja.
Es wird dann weiter verfolgt in der Plot.
Genau, und zwar macht er denn, es ist auch so lächerlich, das Finale ist, er will mit der Pharmaindustrie, die suchen sich ein Model aus, wollen mit deren Shooting machen und dann heißt es auf einmal, nee, das Supermodel kriegt den Shoot statt also dem Model, was sie ausgesucht hat. Mhm. Und dann ignoriert der Fotograf quasi alle Anweisungen, wartet nicht darauf, dass das Team kommt und fängt einfach an mit dem Shooting. Dann geht Koichi hin, weil Koichi sagt, was ist das für ein kranker Ego-Trip von dem Arschloch, und geht hin und schlägt ihm die Kamera aus dem Gesicht weg, während er das Foto macht. Was Koichi nicht weiß, vorher wurde eine Minute aufgehört. Das ist mein Moment. Der Fotograf sagt, nach diesem Shooting kann ich sterben. Er meint, das ist das Shooting, was mich legendär machen wird. Das ist mein ultimativer Moment. Und geht übelst innerlich vor Ekstase ab und knipst die ganze Zeit und sagt so, ich bin dann mit diesen Fotografen, werde ich genannt in einer Zeile. Und dann gerade so, jetzt, gleich kommt's Perfekte. Dann kommt Koichi und haut die Kamera aus der Hand.
Richtiger Jog.
Und weißt du was, aber ich fühl Koichi, der hat ja einfach, dieser Fotograf ist übelst das Arschloch, was alles ignoriert hat, was sie gesagt und gemacht haben. Und weißt du, was dann passiert? Wird's ganz komisch. Dieser Fotograf schlägt Koichi halbtot vor versammelter Mannschaft.
Warum wird der denn so brutal am Ende, der Anime?
Ja, der prügelt ihm am Ende richtig kaputt. Und am Ende entschuldigt sich Koichi noch beim Fotografen. Und dann, wie gesagt, am Ende ist dann die Message, ja, bist halt scheiße, ist halt so. Und das fand ich, irgendwie finde ich den Anime super interessant. Auch das Ende fand ich interessant. Ich kann ihn nicht so richtig empfehlen. Ich kann auch nicht sagen, dass er super geil ist, weil er ein bisschen wirr erzählt ist. Ich kann aber sagen, ich gucke ja auch gefühlt jedes Season mal so ein Arzi-Anime. Der hat mir deutlich besser gefallen als die meisten anderen. Weil er auch sehr viel über das Business, glaube ich, erzählt. Viele Sachen fühlen sich auch realistisch an, auch wenn man das so mit deutschen Sachen vergleicht.
Auch wenn die ganzen Sachen, die man da sieht, oft nicht so sympathisch sind,
ist aber
zeigen sie aber trotzdem realistische, wie soll ich sagen, Lebenseinstellungen oder Schicksale auch. Oder wie wer wo mal in welcher Position war und sich dann Gedanken gemacht hat in einem professionellen Setting, aber halt auch privat. Und das ist mal was anderes auf jeden Fall. Es hat einen anderen Vibe als so viele Anime.
Es gibt halt quasi ja auch die Redewendung, jeder ist der Bösewicht in der Geschichte von wem anders.
Ja.
Und Aaron the Southpaw zeigt halt die Momente von jedem, als er wahrscheinlich gerade der Bösewicht war, so ein bisschen. Also nicht ganz von jedem, aber schon viele Charaktere werden halt nicht an ihrem besten Tag gezeigt in Aaron the Southpaw, sondern eher an ihrem schlechtesten. Und sie danach, jemanden danach zu bemessen, finde ich auch nicht fair. Aber Aaron ist Haufbar, man muss ja die Serie bemessen irgendwie. Mir hat's gefallen. Ich glaube, wenn man so sich für Kunst interessiert und so ein bisschen Drama auch mag und vielleicht sogar in Deutschland in einer Agentur oder sowas arbeitet oder viel mit Agenturen zusammenarbeitet, ist vielleicht in einem PR-Abteilung etc., ist das, glaube ich, ganz interessant.
Ich hatte ja auch schon so ein paar Kundenprojekte und das war halt wirklich, es gibt halt echt so viel Stolpersteine und auch dumme Stolpersteine, welche die gerechtfertigt sind. Viele, wo man halt gegen irgendwelche Wände läuft, weil es irgendwelche dummen Strukturen sind oder so. Ja. Und ich glaube, das erlebt jeder irgendwie mal auf die eine oder andere Art und Weise. Von daher kann man das schon nachvollziehen und es spricht mal ein älteres Publikum an.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Kann man machen. Jetzt kommt das Beste, was wir dieses Jahr kriegen werden. Ich habe schon vorhin geteased. Nippon Sangoku. Du hast ja jetzt gestern oder heute zu Ende geguckt.
Heute alles noch, die letzten 4 Folgen.
Ja, ist einfach geil.
Ist einfach geil.
Soll man sagen, also für Kingdom-Fans, wir haben ja schon in Mid-Season ein bisschen erzählt, worum es geht. Japan, so eine Nachkriegsphase, überall war ein Atomkrieg, nur in Japan nicht so gefühlt, aber ist alles trotzdem verwüstet vom Krieg. Also die Städte sind alle übel zerstört, überall sind Autotrümmer und Wracks und so ein Kram. Jetzt geht es darum, es gibt 3 Reiche in Japan und das eine Reich will jetzt, Sei hieß das, glaube ich.
Ja genau, also wir verfolgen Sei, das sind die mit den gelben Jacken. Die sehen immer so ein bisschen aus wie diese britischen Regenmäntel von den Bobbys, von den Polizisten. Aber das nur nebenbei. Und dann gibt's halt Yamato. Das sind
die Hauptcharaktere.
Die Hauptcharaktere, kann man so sagen, genau. Und innerhalb von Yamato hast du halt dann die Regierung, hauptsächlich mit diesem Kaiser und seinem Taira Henchman. Oder, naja, ist ja eigentlich klar, wer da wen kontrolliert. Und dann hast du halt 2 Hauptcharaktere mit Ryomon, dem Verteidigungsgeneral, war, glaube ich, seine Position, oder Grenzgeneral.
Grenzgeneral.
Und C macht halt jetzt den Move in der zweiten Hälfte.
Ja, und das Problem ist, hier müsste man jetzt zu viel, also ich will jetzt auch gar nicht so mega viel das spoilern, weil auch wenn wir gesagt haben, wir spoilern, will ich immer noch, dass diejenigen, die das hier hören, erst Nippon Sangoku gucken, weil es zu gut ist. So, es ist halt nicht der Anime, der Hauptcharakter ist stark, weil er kann jetzt besonders gut kämpfen oder so. Oder also, das ist einfach Strategie und Charisma. Und das in Kombination und mit unbändigem Mut. Und das hat halt so krasse Charaktere. Ich kann ein paar Szenen nur nennen. Ich spoiler nicht so sehr, aber es gibt so eine Szene auf einer Brücke.
Hm.
Da zeigt ein Charakter, was Eier aus Stahl sind. Wirklich, also das hat so viel Aura und das ist so ein geiler Moment. Und da geht's nicht darum, dass er krass kämpfen kann, sondern einfach nur, was er macht, wie er es macht. Und es ist einfach so gut. Dann gibt's noch jemand, der für seine Armee quasi und seinen Traum opfert er sich auf.
Genau, aber nicht so heroisch, wie man das kennt, sondern auf eine ganz andere Weise.
Ja, aber das Opfer also, macht's nur umso größer.
Genau.
Also, es ist so krass, was da für Einzelstories passieren und wie das alles verwoben wird. Also, ich liebe alles daran.
Und was ich auch sehr gut fand, dann nochmal den Ausblick, weil das hat man am Anfang kurz gesehen. Aber es gibt ja noch ein drittes Reich. Das heißt ja nicht nur umsonst die drei Reiche hier. Deswegen wird das auch kurz angeteased und da bin ich auch gespannt, weil der Anführer da sieht auch nochmal ein bisschen anders aus. Mal gucken, was der da noch mit reinbringt.
Ja, ich finde auch, der sieht eher aus so ein bisschen wie
so ein Businessman auch.
Er wirkt auf mich so, als hätte er die Härte und die Verdorbenheit von dem, von Yamato, dem Minister.
Von Taira.
Von Taira, aber auch die Kompetenz von Ryomon in ja, einem.
Ja. Ist halt gefährlich.
So wirkt er auf mich. Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass die nicht ein bisschen Intermezzo schon hatten in Staffel 1.
Na, am Anfang gab es auf diesem Highway kurz eine Szene.
Weil das mag ich zum Beispiel in Kingdom. In jeder Staffel Kingdom heißt es, ja, die drei Charaktere können gerade nicht hier sein, weil im Süden greift uns parallel auch gerade wer an und die müssen da abwehren. Und das finde ich halt ganz geil. Sowas hat mir in Nippon Sangoku ja, auch gefehlt.
Am Anfang sind die doch kurz auf diesem Highway und klettern da hoch. Und das ist ein Lager von diesen Roten, von dem Dritten Reich.
War das so?
Da war Ryomon, der diese Klettereinheit
anführt. Ja, ja, ich weiß, ich kann mich an die Szene, ich wusste nicht mehr, wer die Gegner waren.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob man die schon gesehen hat. Und da habe ich nochmal kurz geguckt. Genau, deswegen, also die werden jetzt quasi wieder eingeführt. Und das heißt, sie hatten ja schon mal kurz eine Begegnung auch mit Ryomon. Deswegen, ich bin gespannt.
Also ich finde, dieser Anime hat halt so viel. Er hat erstens krasse Charaktere, er hat eine mega smarte Story, mega smarte Charaktere. Er hat es aber auch mega unterhaltsam und schnell. Also, es ist jetzt nicht so, dass man hochtrabende Anime mögen muss, um Spaß daran zu haben. Selbst jemand, der nur Shonen sonst guckt, hat, glaube ich, Spaß an Nippon Sangoku, wenn ich ehrlich bin. Weil es passiert ja schon genug Action und genug.
Sie schaffen halt auch die Dialoge actionreich zu gestalten. Das finde ich halt geil.
Ja, und diese in jedem Dialog in dieser Serie ist übelste Anspannung gefühlt. Also ganz selten mal, dass wenn zwei Freunde einen kurzen Dialog haben, du denkst, oh, chillig, jetzt kann ich mal runterfahren.
Aber das merkt man dann auch als Zuschauer, wenn die dann noch mal kurz, wenn der Rat draußen ist und nur noch die rechte Hand noch mal kurz beratend
oder
dasteht.
Der Hauptcharakter mit seinem Kumpel da, ja, mit den langen Haaren, der kämpfen kann. Wenn die sich unterhalten, merkst du, wie der Vibe ganz anders ist als in jedem Gespräch in der Serie. Und all das schafft dieser Anime so fucking gut. Also ich glaube nicht, dass da dieses Jahr noch was drüber sein wird. Weil das Universum, die Charaktere, die Story, jeder Dialog ist einfach großartig. Also ich weiß nicht. Und das alles ohne Superkräfte.
Ja, und auch das Setting finde ich cool, weil du hast zwar so ein bisschen Kingdom-Strategie mit irgendwelchen Heeren, die halt gegenüberstehen, noch so Belagerungstaktiken, aber gleichzeitig irgendwie auch ein neueres, frischeres Setting, was halt nicht Endzeit ist, aber auch nicht Fantasy, sondern eher so ein wieder aufgewachsenes Endzeit-Setting. Also nicht so komplett Mad Max-Style, sondern irgendwie was vielleicht auch ein bisschen realistischer wäre.
Was ich mich auch frage, das würde ich mir noch wünschen, dass irgendwann so ein paar Banditos kommen auf der Straße. So Apokalypsen-Banditen. So mit so Nagelbrettern und so Punk-Frisuren und so überall Nieten ran. So, sowas würde ich noch gut finden. Ja, ich finde halt, guckt das unbedingt, läuft auf Prime auf jeden Fall. Das müsst ihr einfach gucken, es ist so gut. So eine Anime, für sowas bin ich froh, dass wir den Podcast haben, damit wir es empfehlen können, weil er so großartig ist. Also ich liebe es absolut. Ich freue mich so auf Staffel 2, 3 und so weiter. Ist auch einer der seltenen Fälle, dass ich eigentlich Bock hätte, am liebsten direkt den Manga weiterzulesen, weil ich nicht abwarten kann, wie es weitergeht. Mache ich aber.
Ich will auch warten.
Ja.
Ja. Und ansonsten, das Opening skippt man auch nicht.
Nee, das Opening,
so geil.
Wenn ihr das hört, habe ich das Gefühl einer aufgehenden Sonne im
Herzen.
Ja,
und auch wie es aussieht dazu noch, richtig gut.
Auch, aber nur diese ersten Klänge. Du spürst die Sonne über Japan aufgehen. Du spürst es, du hörst es in deinem Herzen. Das sagt alles. Also wird auf, bei mir auf jeden Fall Platz 1 der Season. Das kann ich auf jeden Fall garantieren.
Ohne ja, bin ich bei dir.
Und auch wenn ich zum Beispiel Demons of the Shadow Realm viel Spaß hatte, ist lange kein, also eigentlich müsste Nippon Sangoku Platz 1, 2 und 3 sein und dann kommt Demons of the Shadow Realm und dann geht's weiter oder so. Das ist einfach zu gut. Das ist, überstrahlt bei mir dieses Season gefühlt alles. Ich hatte auch, als ich mit dir gestern ein bisschen mitgeguckt habe, keine Sekunde mich gelangweilt, obwohl ich schon kannte, weil es einfach so gut ist und immer wieder Spaß macht. Weil halt, wie gesagt, jeder Dialog so viel Anspannung und Energie hat. Okay, ich glaube, das ist unser Lob für Nippon Sangoku. Ich würde jetzt mit dem nächsten weitermachen. Den hast du ja leider nicht mehr geschafft.
Nee.
Snowboy Earth. Er hat so gut angefangen. Am Ende fand ich es halt doof. Der Bösewicht war halt einfach dieser Standardbösewicht. Ich bin böse und will alles zerstören und bin böse und einfach. Und es wurde nie auch nur ansatzweise erklärt, warum das so ist. Also er war die ganze Zeit nur so. Und ganz am Ende, Spoiler, kam raus, er wurde gehirn-brainwashed von einem Kaiju.
Okay.
Aber er hat ja die ganze Zeit, also das habe ich denen nicht so alles abgenommen, weil er hat sich schon sehr natürlich so verhalten. Und er war auch schon so abgefuckt, bevor er das im Flashback, er hatte ein Flashback, quasi bevor er den Kaiju kennengelernt hat. Und dann hatten die auch alle komische Superkräfte mit ihren Kaijus, da ging es ja schon los, dass es ein bisschen lame wurde. Und das gefällt mir alles nicht, hat mir alles nicht so gut gefallen. Jetzt das Ende von Staffel 2 finde ich interessant. Staffel 2 wurde jetzt angekündigt, weil sie hatten ja so einen Supermarkt, wo die alle gewohnt haben. Und quasi alle bösen Kaijus sind tot. Die bösen Kinder haben aber überlebt. Und das böse Kaiju weiß jetzt aber, wo der Supermarkt ist. Das heißt, die müssen jetzt alle zu Season 2 umziehen und sich einen neuen Überlebensort suchen. Und die neuen kommen mit quasi. Aber die haben jetzt nicht 100 Kaijus wie vorher. Das heißt, jetzt ist wieder Survival im Schnee am Start. Und das fand ich ja eigentlich ganz interessant und ganz cool. Und darum habe ich ein bisschen Hoffnung. Aber das ist halt als Kaiju-Metzler-Anime funktioniert ja nur beschissen, weil das echt alles kacke aussieht und lame ist. Die besten Szenen waren noch, als die Kaijus den Supermarkt angegriffen haben und die Leiterin vom Supermarkt ist so eine alte Militäroma, die dann so quasi Zigarre raucht und sagt, aktiviert die Ferntürme. Wir holen diese Viecher vom Himmel. Hahaha. Und raucht so Zigarre. Die ist ganz cool.
Finde ich gut.
Weil immer die Szenen, wenn er kämpft gegen Kaijus, ist lame. Aber jede Szene, wo Menschen mit ihren begrenzten Möglichkeiten gegen Kaijus kämpfen, die machen richtig Spaß. Ja, aber Charakterisierung kann halt, also Snowball Earth kann das halt echt nicht. Die Charaktere sind alle komplett panne eindimensional, muss ich mal so sagen. Auch was am Anfang so gut war, diese Interaktion von ihm und dem Roboter, ist auch irgendwann komplett flöten gegangen.
Schade.
Also, ja. Also, das, es ist ein Wunder für mich, dass das in Staffel 2 geht. Ich guck noch mal rein, ob das noch ein bisschen anderen. Ich habe immer noch keinen coolen Schlitten gesehen. Das war ja mein größter Traum.
Nee.
Also in dem Schneethema, das existiert quasi auch nicht mehr.
Sind sie immer irgendwo, wo es warm ist oder halt innen drinnen dann?
Also es wird, also jetzt ist es auf einmal Schnee kein Problem mehr. Haben sie vergessen, dass das Problem mal existiert hat.
Okay, na gut.
Das merkst du die ganze Zeit. Also es ist, es gefällt mir alles nicht mehr. Muss ich so sagen. Ich glaube, das war's zu Snowball Earth. Wir gucken noch in Staffel 2, aber ich würde Staffel 1 auch auf gar keinen Fall empfehlen. Da würde ich mich schämen, wenn ich das empfehlen würde mittlerweile. Schämen würde ich mich.
Schade, weil der Anfang hat mir eigentlich gut gefallen. Na gut.
Ja, hattest du den nächsten?
Genau, den nächsten hatte ich nicht zu Ende geguckt. Es geht um Kamina Botan. Ist einfach hinten runtergefallen. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Ja, ich weiß nicht, wenn man mal Slice of Life mit Alkoholbezug haben will und Romance, dann ist das wahrscheinlich euer Anime. Ansonsten würde ich beim nächsten weitermachen, den hast du geguckt, ne?
Ja, Drops of God. Also der wird noch, das ist noch lustig, weil der wird noch richtig absurd. Also die Suche nach den Aposteln geht weiter. Aber was da noch alles rauskommt. Also der mit der Brille ist sein Unehelicher, wirklich sein Halbbruder.
Ah, okay.
Das wird noch so, aber nur in einer Szene ganz leicht wird's, es wird schon revealed. Aber nur,
hat keine Auswirkung.
Also nur wer sehr aufmerksam guckt, es ist so ganz vom Ende von der Folge so eine ganz kurze Szene, wo man eins und eins zusammenfügen kann. Und es kommt so eine geile Szene. Irgendwann, oh Gott, haben die so ein Rätsel, die kriegen ja immer so Rätsel, was für einen Wein die suchen müssen, damit, und der Gewinner kriegt das Erbe vom Vater. Das ist die Grundstory. So, und dann gibt's halt den Sohn, den man kennt vom Vater, der aber nicht so richtig Ahnung vom Wein hat, und der hat halt noch kurz vorm Tod einen adoptiert, und der ist übelst der krasse Weinexperte in Japan. Und er macht immer Ausflüge. Also einmal sollen sie nämlich, sie sollen die Mona Lisa finden, aber nicht die Mona Lisa, wie sie aussehen würde, wenn sie im Frühling gemalt worden wäre und nicht im Sommer. Und was würdest du machen, wenn du das machen sollst?
Erstmal einen Wein trinken.
Nee, du nimmst dir ein Flugzeug und fliegst in die Wüste Chinas. Das macht er mit der Brille. Ich dachte, das ist Ägypten. Weil die Chinesen sehen auch alle aus wie Araber. Und dann ist er mit so einer Wüstenführerin in der chinesischen Wüste unterwegs. Und sie sagt, wollen Sie nicht was trinken? So Wasser oder so. Und er sagt, nein, das Einzige, was ich essen und trinken werde, ist der Wein, den ich suche.
Smarter Move in der Wüste.
Und dann, jetzt geht's weiter, es wird noch geiler. Dann kommen auf einmal Banditen an und schreien, wie das so ist. Darum dachte ich auch irgendwie, es ist Ägypten. Und dann sagt sie, oh nein, Wüstenbanditen, wir müssen schnell Zuflucht finden. Und dann gehen sie in eine Höhle. Und dann sagt sie, oh nein, er unterkühlt in der Höhle, weil er die ganze Zeit nichts isst und trinkt. Und dann wacht er so auf und sie sieht so nackt an ihm gerieben, an ihm. Und dann steht er so auf und sagt so, ja, was sollen wir tun? Und sie so, oh, ich habe im Sand eine Flasche Wein gefunden. Vor der Höhle. Und dann holt sie diesen Wein raus. Und dann sagt er, oh ja, das ist der Wein, nach dem ich gesucht habe. Das ist die Antwort.
Ach, hier liegt er.
Und dann sagt er noch so irgendwie, die hat so einen übelst rassistischen chinesischen Namen. Ich komme nicht mehr drauf, sowas wie Ling Ling. Komm mit mir nach Japan und werde auch Weinsommelier. Ich sehe in dir das Talent. Und sie so, glaubst du wirklich, ich kann das? Okay. Und dann kommt diese Wüstenführerin aus China mit ihm aus der Höhle mit und fliegt dann nach Tokio und ist jetzt ab sofort seine Assistentin. Und du denkst erst, ich dachte erst, das ist so eine Traumreise von ihm metaphorisch. Und dann erfährst du, nee, der ist wirklich vor Banditen abgehauen und lag nackt in der Höhle. Und du denkst mir, was passiert hier? Und das ist der absurdeste Fall von dem mit der Brille, ne? Dann kommt noch der andere, der muss so die erste Liebe soll der Wein verkörpern. Und dann kommt zufällig eine Frau und sagt, ich habe ein Rätsel an ihre Bierfirma. Finden Sie mir den Wein, der nach der ersten Liebe schmeckt? Und dann denkt man sich, oh, ist ja praktisch, war ja auch gerade das Rätsel. Und dann bringt er ihr, dann gibt er ihr so einen Wein und er gibt allen auf der Veranstaltung den richtigen Wein der ersten Liebe, nur ihr nicht, um zu sehen, wie sie reagiert. Wie glaubst du, reagiert sie?
Dass sie denkt, dass das so krass ist, weil alle anderen das auch so empfinden.
Nee, sie weiß, es ist der falsche Wein und trinkt einfach ganz viel Gift auf so einer Veranstaltung.
Wieso? Also, warte mal, das Gift, hat sie das selber mitgebracht?
Da hat sie mitgebracht, falls der Wein falsch ist, der ihr serviert wird.
Okay. Traviate.
Und dann kommt
darauf.
Was? Damit du es verstehst, es ist so ein bisschen, es ist sehr absurd, was noch passiert. Und ich habe das Gefühl, es wird noch von Folge zu Folge absurder.
Aber ist das jetzt, also eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht. Kommt, aber hat das dann wenigstens auch noch einen
also,
irgendwie Zusammenhang oder ist es dann.
Also, das Ding ist, wenn man was über. Also, ich fand es entertaining ein bisschen, aber es hat sich auch sehr gezogen, wenn die da immer philosophieren über ihre Erinnerung als Kind und so. Das Problem ist, du lernst zu wenig über Wein. Ich glaube, würdest du zwischen diesen ganzen absurden Szenen immer mal einen erklären, ja übrigens dekandieren irgendwie mit dieser Luft, das mit dem Wein muss man das und das beachten und das so und so machen, dann würde man, glaube ich, mehr dem Anime gewinnen können. Aber diese Anime wird nur getragen von diesen absurden, over-the-top-Beschreibungen und Gefühlen. Und der Wein, hat man das Gefühl, ist nur Mittel zum Zweck.
Dann hätten sie eine Art Agentenstory machen sollen und James Bond erklärt, warum Martini jetzt so funktioniert oder so, nur mit Wein oder so, keine Ahnung. Aber
ja, die wollen halt auch.
So sind ja eigentlich nur zwei Rich Kids, sage ich jetzt mal, die halt um dieses Anwesen kämpfen.
Genau, das ist es auch.
Okay, wusste wahrscheinlich nicht genau, was da sein wollte dann am Ende.
Ja, ich finde halt auch, die erklären halt auch, das ist, glaube ich, nämlich auch Quatsch. Der mit der Brille erklärt nämlich auch der Ling Ling oder wie die hieß. Mhm. Ja, das Wichtigste am Weinsommelier ist eigentlich nur, dass du die Gefühle in Worte ausdrücken kannst, die du beim Weintrinken hast. Alles andere ist nebensächlich. Und ich denke mir so, das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, also sowas wie, welcher Jahrgang war gut? Was war in Europa los? Gab es da eine Heuschreckenplage, 78 oder so? Ich glaube, so ein Wissen, so ganz viele so eine Faktoren über die Jahrgänge und die Region und was für Sorten von Trauben da sind und so, das ist super wichtig. So, es wird ein, zwei Mal lernt man so eine Sachen im Anime, aber man muss echt hart darum suchen und kämpfen. Und ich wette, es gibt einen besseren Wein-Anime, wenn man wirklich was über Wein lernen will, mit irgendeiner Weinschule oder so.
Ja.
Weil das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dass ein Winzer auch sehr wichtig ist. Dass wenn ein Wein kann 20 Jahre lang, kann ein Jahrgang scheiße sein und dann kommt ein neuer Winzer und ist auf einmal der geilste Wein ever.
Klar, du musst ja auch mit der Zeit gehen und neue Erkenntnisse einfließen lassen.
Und das, und was sie dann auch erklären, ja, manche Weine sind erst nach 30 Jahren bereit, geöffnet zu werden.
Auf jeden Fall, ist ja auch so ein Ding. Du erschaffst ja ein Produkt, was theoretisch erst vielleicht sogar nicht mal in deinem Leben mehr benutzt wird.
Genau, das erzählen die immer wieder, aber es wird nicht einmal gedroppt. Warum? Was passiert da? Ist da irgendeine Säure, die rausgeht aus dem Geschmack? Gibt es da irgendeine Reaktion? Was passiert?
Warum dreht man die Flaschen? Wie dreht man die Flaschen? Sowas will ich ja dann sehen.
Ja, genau. Was passiert da? Warum macht man das? Das lernt man alles nichts. Also von der Absurdität der Szenen war ich entertained, aber für Leute, die was von Wein lernen wollen, die sollten den Anime einfach weglassen, weil da wird man nur enttäuscht. So mein Fazit.
Ja, ist schade.
Ich glaube, das war's auch tatsächlich schon für heute.
Es gibt noch eine kleine Sache. Und zwar,
ich habe auch noch eine.
Also du kannst ja erstmal sagen kurz, Fist of the North Star.
Ja, ich wollte Fist of the North Star das Remake gucken, aber ich bin so ein Mensch, bevor ich ein Remake gucke, gucke ich die Originalserie komplett. Und das habe ich nach Folge 15 abgebrochen. Fist of the North Star geht halt um einen, der ist quasi, sein Gegner ist halt quasi sein Endgegner Fist of the South Star. Wo ich mir auch dachte, was mit West und Osten, na, vielleicht kommen auch noch Staffeln. Und er ist einfach One Punch Man in mal 10. Also er kann alles zerboxen. Er kann nicht aber, also nur wenn er dich berührt, also er berührt dich mit dem Finger und dann kann er sagen, quasi seinem Finger mit seinem Angriff, in 3 Tagen soll derjenige sterben, indem sein Genick sich 20 Mal um sich selber dreht.
Also in Death Note, aber mit Berühren.
Genau. Eigentlich hatte er seine Kampfkunst, ist wirklich Death Note mit Berühren, wo er genau bestimmt, welche Zeit und auf welche Art und Weise die Person
eigentlich macht. Ein guter Ausgangspunkt.
Und dann berührt er immer 10 Leute und sagt, ihr habt bereits verloren und geht so weg und hinter ihm explodieren die Körper und Gesichter noch.
Ja, das ist auch dieses Zitat dann, ja.
Und eigentlich würde es mir ganz gut gefallen und ich hätte auch echt Spaß dran, aber das habe ich ja schon privat erzählt, das Problem war, in jeder Action-Szene sind so eine Lichteffekte, so ganz alt 80er, dass ich wirklich richtig krass Kopfschmerzen bekommen hat und das Gefühl hatte, hätte ich jetzt Epilepsie, hätte ich gerade einen epileptischen Anfall bekommen.
So Pikachu setzt Donnerschock ein. Ja.
Ich hatte das Gefühl, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich hatte das Gefühl, ich war nie so nah daran, einen Anfall zu kriegen wegen Lichteffekten. Und das war mir einfach zu krass. Also die das durch die 80er durchgehalten haben, Respekt an euch. Vielleicht waren wir als Kinder auch heftiger, wo es noch oft so schlechte Cartoons gab, weiß ich nicht.
Also ein paar waren schon dabei.
Aber tut mir leid, ich konnte das, vielleicht gucke ich das irgendwann nochmal weiter, aber ich konnte das echt nicht mehr gucken. Ich hatte immer richtig Kopfschmerzen, lag dann auf dem Sofa und brauchte erstmal Pause. Ich habe irgendwann mir in den Action-Szenen habe ich weggeguckt vom Bildschirm und habe mir die Augen zugehalten. Aber das Licht, die Effekte sind so krass, dass ich die durch die Hand und so, ich immer noch so ein leichtes Flackern wahrgenommen.
Frage ich mich, wie sie das dann im Remake machen.
Frage ich mich auch, aber ich habe, wie gesagt, ich muss das Original durchgucken, sonst kann ich das nicht. Ich weiß, das macht nicht Sinn. Also rein argumentativ könnte man nur sagen, wieso, guck doch das Remake, und die ersten Folgen hast du ja gesehen, kannst ja vergleichen.
Nee, jetzt sowieso hast du ja schon angefangen.
Ja, ich will ja die Story-Unterschiede auch so sehen. So zum Beispiel bei Trigun hätte ich niemals die neue Serie einschätzen können, ohne die alte gesehen zu haben. Und so ähnlich ist das auch bei Fist of the North Star. Also es ist ein ongoing Project von mir, aber ich brauche so irgendwie eine Epilepsie-Schutzbrille oder sowas. Oder sowas für Mondfinsternis oder so. Oder Sonnenfinsternis.
Schweißerbrille.
Ja, so eine Brille setze ich mir dann auf und dann gucke ich irgendwann Fist of the North Star zu Ende. Okay, du meinst ja auch noch, du hattest einen kleinen Eintrag?
Genau. Also ist gar nicht so klein, weil Lord of Mysteries hatte noch 3 extra Episoden.
Stimmt, die hatte ich jetzt leider vergessen zu gucken.
Ja, aber ich sag mal so, es fühlt sich eher so an, als ob die halt noch am Ende der Staffel hätten kommen sollen, finde ich. Ich fasse kurz zusammen, es sind 3 Folgen. Es gibt eine Folge, die steht für sich und 2, die gehören zusammen. Und in der ersten Folge wird quasi die Endszene kurz weitergeführt und ein neuer Charakter kommt an diesen Tisch. Und allgemein, diese 3 Folgen gehen halt wirklich hauptsächlich um diese Tischcharaktere und wie da so die Gemeinschaft ein bisschen mehr aufbaut.
Das ist interessant.
Und ich kann ja mal kurz das Grundsetting sagen. Der erste ist halt so ein, der lebt in einer Welt, wo alles verdunkelt ist. Wie Matrix eigentlich, wo die Sonne verfinstert ist und die messen ihre Zeit auch in Blitzschlägen und sowas.
Nice.
Und dann hast du so Bloodborne-Augenmonster und so. Irgendwelche creepy Parasiten. So.
Dann würde mein Bildschirm nicht mehr reflektieren vormittags. Voll geil.
So ist das. Und die essen dann halt nur Dunkelkraut. Und er lebt quasi in einer Stadt, wo dieses Kraut als einziges wächst noch in diesem Ödland. Und das ist sozusagen die letzte Stadt, die da noch sich in der Dunkelheit behaupten kann. Aber aufgrund von Umständen findet er halt dazu, dass er eine Verbindung zum Hauptcharakter jetzt aufbaut, halt Moretti. Und dann ist es wie, das halt in dieser Tafelrunde so ist, dass dann irgendwie, oh, hier ist irgendeine Weissagung von dem und dem Pfad und dann folgt er dem und dann wird dieser Charakter eingeführt.
Ich fühl's.
Das ist schon mal nice. Und dann die anderen beiden Folgen, man hat ja schon 2 Charaktere. Einmal dieses Mädchen und einmal diesen Piraten, kann man sagen. Und die haben halt quasi beide jeweils Backstory bekommen. und finden dann auch so ein bisschen zusammen über einen Fall, den sie halt bearbeiten. Und das macht auf jeden Fall Spaß und gehört auf jeden Fall zur Story. Also das ist jetzt nicht optional Special, finde ich, sondern das muss man schon gucken.
Ist ja auch wichtig zu sagen, Staffel 2 wurde ja angekündigt mit 40 Folgen.
Ach krass, okay.
Staffel 2 wird 40 Folgen haben. Jetzt frage ich mich, ob die das aufteilen in Part 1, Part 2, Part 3.
2x20 vielleicht dann?
Wenn sie richtig geil sind, läuft's durch. Aber auch
warte mal, was sagst du, 40?
Ja, 40 Folgen. Klingt eher nach 3 Staffeln.
Ja. Na, mal gucken. Hoffen vielleicht läuft's auch einfach durch.
Hoffen wir aufs Beste, aber das war erst der Anfang, will ich damit sagen. Ich werde es auf jeden Fall nachholen jetzt die Tage. Die 3 Folgen habe ich auch übelst Bock drauf.
Mhm.
War ja auch nicht letztes Jahr mein Anime of the Year. Aber ich bin ehrlich, hab ich jetzt einfach vergessen. Aber es macht klingt so, als würde es sehr viel Laune machen. Und gerade, wenn man bedenkt, Staffel 2 kommt bald und wird so riesig.
Ja, und auch das MMO habe ich mir ein paar Gameplay-Trailer jetzt angeguckt. Ist ja auch ein paar News jetzt mittlerweile. Sieht auch größer aus, als ich dachte. Mal gucken, MMO ist halt immer so eine Sache. Aber ich finde, durch dieses Klassensystem, wenn das ganz cool ist, könnte man da mal reingucken.
Vielleicht auch Gacha-Game.
Vielleicht lernt man auch ein bisschen mehr. Das würde ich auch gar nicht ausschließen. Du hast halt diese Pfade wahrscheinlich. Ich muss sie dann irgendwie freischalten. Aber einfach, um diese Pfade mal auf einer Map zu sehen, allein dafür finde ich das Spiel ganz gut.
Auf jeden Fall. Okay, ich glaube, das wär's dann für heute.
Mhm.
Dann würde ich sagen, bis zur neuen Season. Die geht eigentlich jetzt die Woche los, wo wir aufnehmen. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, wir hören uns und Kampai.
Genau, guckt Nippon Sengoku und Kampai. Wake it on the lays on the sun. Hey!